Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 31 vom Open Science Radio. Heute am wunderschönen Mittwochabend, den 25. Februar 2015 um 20.28 Uhr. Und wie immer nicht nur mit mir, sondern auch mit Konrad.
Guten Abend.
Guten Abend, heute wieder in Deutsch.
Genau, das war eigentlich eine schöne Sache, das Englisch zu machen. Und ich denke, das sollten wir und werden wir auch nochmal etwas ausbauen, da uns Gäste ranzuholen, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind und deshalb mit Englisch, in Englisch mit uns, nee, auf Englisch, das ist fieser Anglizismus hier, auf Englisch mit uns sprechen.
Absolut. Ja. Gab auch keine Beschwerden. Ich schwöre hoch und heilig, ich habe auch keine Kommentare gefunden, die ich jetzt nicht freigeschaltet habe oder irgendwie sowas. Es gab keinerlei Beschwerden bezüglich der Sprache. Also weder Aussagen, das wäre ja doof, dass wir sowas machen, als auch, was sprecht ihr denn für ein fürchterliches Englisch? Insofern, ja, das kann man ruhig immer wieder machen.
Ich denke auch. Wenn man interessante Gäste hat, dann kann man auch uns dann auch ein bisschen ausklammern und vielleicht dann mehr auf den Gast hören als auf uns.
Genau.
Ja. Es gibt auf jeden Fall ein ganzes Meer an Leuten draußen, die wir gerne mal dabei hätten und die wir hoffentlich mal kontaktieren, um dann entsprechend hier in die Sendung zu kriegen.
Genau. Jetzt sind wir ja fast schon so ein bisschen gleitend in die Hausmeisterei reingerutscht.
Genau, stimmt.
War ja auch erstaunlicherweise, wie ich fand, gar nicht so ähnlich das Gespräch. Also ich hatte so ein bisschen vorher die Befürchtung, dass die beiden Ausgaben, die wir mit Aiden zu Deutsch und dann mit Aiden und Natascha in Englisch gemacht haben, dass die sich allzu ähnlich sind. Aber ich fand selbst die Teile, die Aiden selbst nochmal beigetragen hat, gar nicht so gleich.
Nee, ich fand das sehr komplementär sogar. Ja. Da waren viele Sachen dabei. Ich habe mich sogar beim Englischen dann im Nachhinein noch geärgert, oh, da hätte ich noch gerne auf diesen Punkt, den wir im Deutschen eigentlich geklärt haben, nochmal gerne zugesteuert. Aber ich denke, jemand, der jetzt beide Sprachen kann, kann sich freuen, der hat dann die volle Bandbreite abbekommen. Und wer eins kann, hat auch, denke ich, genug abbekommen. Also ja. Um den Kern abzudecken.
Ja, das denke ich. Haben wir denn noch ein bisschen Feedback? Haben wir, beziehungsweise Themen, die wir noch aufrollen müssen?
Wir haben ein paar Hausmeisterthemchen, ja. Wir hatten uns letzte Sendung ein bisschen über Predatory Journals unterhalten. Also Predatory Journals sind, ja, sagen wir mal so, die Raubfische im Open Access Becken, kann man vielleicht so sagen. Das sind letztendlich Möchtegern-Journale oder Leute, die meinen oder die vorgaukeln, ein Open Access Journal zu fahren, aber letztendlich nur an den Autorenkosten interessiert sind, also nicht an Kosten, sondern an den Einnahmen, die man daraus gewinnen kann und dann letztendlich Peer Review weglassen. Wir hatten das, glaube ich, gleich bei der ersten Sendung, bei der ich dabei war, mal, also schon ein bisschen jetzt her, behandelt von dem, Bohemian, ne? John Bohemian, der das ja ein bisschen aufgerollt hat. Also das heißt, es gibt da draußen einfach Leute, die machen damit Geld, indem sie Wissenschaftlern vorgaukeln, ein Journal zu sein, in dem man publizieren kann, aber dann eigentlich einen Service nicht bieten, nämlich das Peer Review und auch wahrscheinlich andere Sachen nicht, aber das Peer Review ist eigentlich das Relevante dabei. Und dann ist das natürlich eine Verschwendung von Steuergeldern oder von Geldern allgemein. Und für die Open Access Gemeinschaft ist es natürlich sehr, sehr schade, weil das dann immer wieder in den Hahn herbeigezogen wird, wenn es um die Open Access Diskussion geht. Ja, das ist ja nur zur Geldmacherei gemacht. Und das ist dann sehr gefährlich. Ist eigentlich für alle ein Verlust, außer für die Leute, die halt damit Geld machen. Und da gab es jetzt einen Artikel auf BMJ, das leider selber hinter einer Paywall versteckt ist, aber das Ganze wurde auf Academia.edu abgelegt. Da kann man sich mal ein bisschen einlesen. Da wird ein bisschen was erzählt und das ist sozusagen ein Aufruf from Action Needed on Predatory Journals, also dass man entsprechend dagegen vorgehen müsse. Wer sich da noch ein bisschen einfinden möchte oder einlesen möchte, hat da, denke ich, eine Anlaufstelle.
Hm.
Genau.
Hat auch, leider Gottes, bietet einem BMJ nur an, so eine Trial-Mitgliedschaft abzuschließen für 14 Tage. Aber erfreulicherweise haben sie Altmetrics mit in Benutzung und siehe da, der Artikel hat bereits einen Altmetrics-Rang von 79.
Das ist echt gar nicht schlecht.
Ja. Immerhin, ein Blogpost, auch wenn es der BMJ-Blog selber war, 95 mal getwittert, viermal auf Facebook diskutiert, viermal auf Google+. Aber noch keine Citations soweit. Zumindest nicht von Mendeley und Cite You Like.
Ja, na gut, okay. Gut, dann, ich hatte ja meinen kleinen Rant gestartet letztes Mal. Ich hoffe, das ist nicht zu brutal rübergekommen, dass das Rechenzentrum Würzburg den Jabber-Server dicht macht. Und ich habe mit denen gesprochen. Also ich kann das auch wirklich nachvollziehen. Die haben halt beschränkte Ressourcen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch anklingen lassen, dass ich das gut nachvollziehen kann, dass jetzt so ein Rechenzentrum nicht in Geld schwimmt und nicht mit Personal irgendwie überversorgt ist und daher Entscheidungen treffen muss. Und die Leute selber dort, die sind auch sehr ausgerichtet. Und sozusagen mein Argument, das ist halt Open Source. Das ist auch ein wichtiger Teil, dass Leute damit erzogen werden. Den teilen die total. Also das war von der Seite kein Problem. Ich habe jetzt eine andere Anlaufstelle gefunden. Leider ist es jetzt so. Ich kann es nicht ändern. Ich hoffe, andere Rechenzentren sind da besser ausgestückt und können sowas halten. Ich finde das immer sehr schade. Aber an den Leuten liegt es auf jeden Fall nicht. Und kann man nicht ändern. Die Karawane zieht weiter und es gibt zum Glück noch andere Server, die das entsprechend dann ersetzen können. Gut, dann hattest du ein bisschen Recherche betrieben.
Genau, also das ist so ein bemerkenswertes, so ein bemerkenswerter Effekt, den das Open Science Radio auf mich hat. Ich breche dann immer in Aktivismus aus danach.
Wie schlimm.
Und nach unserer letzten regulären Folge, in Anführungszeichen, der Folge 27, der ersten in 2015 sozusagen, da haben wir ja unter anderem über Pablons und PeerJ gesprochen. Und wir hatten uns zwei Fragen gestellt. Zum einen, was eigentlich das Business Model hinter Pablons ist. Und zum anderen hatten wir uns gefragt, da PeerJ ja auf sein zweijähriges offizielles Bestehen in der Öffentlichkeit zurückblickt im Februar, hatten wir uns gefragt, wie es damit wohl weitergeht. Was mich dazu bewegt hat, nach dieser Folge, ich glaube sogar noch direkt danach, sowohl Pablons anzuschreiben und einfach mal zu fragen, was eigentlich dein Businessmodell ist, als auch PeerJ anzuschreiben und zu fragen, ob nicht mal jemand von PeerJ bei uns zu Gast sein möchte. Von PeerJ habe ich leider noch keine Antwort erhalten, aber da bin ich ein bisschen wie die Deutsche Post. Ich nage einfach stetig weiter und fragte einfach noch ein paar Mal nach. Aber ich habe Auskunft von Pablons erhalten und Pablons war ja dieser Dienst, der sozusagen den Bestandteil Peer Review mit zu den eigenen wissenschaftlichen Publikationen zählen möchte. Also anrechenbar für die eigene wissenschaftliche Leistung betrachten möchte. Und ich hatte nachgefragt, wie es denn aussieht mit einem Business Model und der Andrew Preston hatte mir geantwortet, dass sie tatsächlich in Gesprächen einfach mit Publikationshäusern sind, also sowohl Verlagen als auch direkt mit Journals und da in Verhandlungen stehen. Er hat jetzt noch keine expliziten Verhandlungspartner genannt und hatte so argumentiert, ja, es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man noch in Verhandlungen steht, dann die jeweiligen anderen Partner offen zu legen. Insofern, da würde es demnächst, wenn das in Sack und Tüten ist, auch offizielle Auskunft geben. Und das wäre wohl eines der Haupt-Business-Modelle, die sie sich selber vorstellen können. Sprich also von Verlagen, von Journals bezahlt zu werden, denke ich mal, um als Service das genau zu ermöglichen, dass nämlich Peer Review oder die Review-Artikel selber verwertbar werden und mit in die eigene Reputation eingehen können. Das Zweite, was nicht unspannend war, fand ich, er meinte, sie schauen gerade sich selbst nochmal eine zweite Möglichkeit an. Und zwar haben sie gerade durch das letzte Jahr, wo es einfach wahnsinnig viele Fälle publik wurden, wo der Peer-Review-Prozess ausgenutzt wurde im Sinne von, er wurde im Prinzip umgangen. Ne? Also es sind wahnsinnig viele Fälle im letzten Jahr publik geworden, wo man sich immer gedacht hat, wie kann sowas eigentlich durch Peer Review gehen? Ne? Und in der Regel war es halt gar nicht. Und genau an der Stelle wollen sie einsetzen, weil sie denken, dass Betrug in diesem Peer-Review-Verfahren ein wahnsinnig unschöner Aspekt ist, der natürlich der gesamten wissenschaftlichen Welt und auch der Reputation von Journals und so weiter und so fort schadet. Und sie arbeiten gerade daran, so ein Stückchen weit einen Piloten aufzusetzen, der als Service Editors von Journals erlauben soll, Kandidaten für Reviewer in einem bestimmten Modus auszuwählen. Dass nämlich genau sowas nicht passieren kann, dass man, wie wir es, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es diskutiert hatten oder ob es die Kollegen von Methodisch Inkorrekt diskutiert hatten, dass es Leute gibt, die sich ausschließlich auf das Peer Review nach außen spezialisieren und dann halt auch Fake Identities und sowas annehmen. Und das zu identifizieren, das wollen sie so ein Stückchen weit herausstellen und wollen vor allen Dingen den Journal-Machern dann ein Stückchen weit auch eine Möglichkeit an die Hand geben, dann sauberes Peer-Review aufzugleisen. Ich vermute mal, dass sie das auch machen werden auf den gesamten Prozess, also Auswahl von möglichen Peer-Reviewern, vielleicht sogar schon den Auswahlprozess mit eingreifen, und ich vermute auch mal, dass es dass dahinter irgendein Datenmodell stehen wird, das sich über die Zeit hin vielleicht sogar verbessert und dass man wie so eine Art Ranking und Profiling hinbekommt, wer jetzt besonders effektiv ist. Weiß nicht, was sie da genau im Schilde führen. Aber auch da meinen sie, das ist momentan noch in einem Status, dass man noch nicht so richtig drüber reden kann, aber es wird auf jeden Fall im Laufe dieses Jahres da auch öffentliche Meldungen zu geben.
Ja, also ich halte das für ein relativ gutes Modell, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die das unterbringen. Wir hatten es mal angesprochen mit diesem taiwanesischen Wissenschaftler, glaube ich, der sich relativ viele Sockenpuppen da aufgebaut hat und sich dann selber gereviewt habe. Das hat man, glaube ich, mal angesprochen.
Genau.
Von daher denke ich, das hat Zukunft, und wenn die Leute jetzt sehen, das ist eine Anlaufstelle, die auch viele Leute nutzen, und man muss sagen, da sind auch viele Leute dabei, die wirklich auch Renommee besitzen. Der Alex Bateman war, glaube ich, dabei und war relativ hoch gerankt, also das ist einer vom EBI in Hingston, UK, und wer war noch, ich überlege gerade, naja, auf jeden Fall waren, also es ist jetzt schon eine Anlaufstelle auch für Leute, die schon höher in der Hierarchie sind, nicht jetzt irgendwie der Masterstudent, der sich mal hier was zu, wobei ein Masterstudent macht das auch nicht. Ich glaube, wir hatten natürlich auch gesagt, das Problem hierbei ist natürlich noch, dass man nicht darstellen kann, wenn man dieses Co-Reviewing hat, ne? Der Professor wird irgendwie eingeladen, was zu reviewen, gibt es dann seinen Postdoc oder seinen PhD, und dann wird das eingereicht. Und das habe ich gesehen, das ist ja bei Faculty 1000 Research ganz nett gelöst. Die stimulieren das sogar, die sagen sogar, okay, wenn dieses Co-Reviewing stattfindet, dann kann man das hier deutlich machen. Und ich hoffe, das kommt da auch nochmal irgendwie in deren System rein, ne? Das ist natürlich klar, das ist erstmal das Kernding. Und das machen sie auch schon relativ gut.
Ja.
Also von daher bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja.
Gut. Ja, auch so in Richtung Peer Review. Wir hatten das ja auch angesprochen, dass unser Paper an Open Science Peer Review Oath bei Faculty 1000 Research ist, und es lustigerweise gab es jetzt auf Papier sogar ein Response drauf. Es ist mein erster. Ich glaube, ich habe bisher noch kein Paper geschrieben, wo dann auf Papier entsprechend was rauskam. Allerdings muss man in dem Fall sagen, es ist relativ enttäuschend. Also da hat halt irgendjemand anonym geschrieben, ja, das ist ja irgendwie, ich kann es nicht verstehen, dass 16 Individuen sich da irgendwie hinsetzen und so ein Manifesto schreiben. Der Dan McLennan, einer von den Autoren von uns, hat das dann relativ schön zerlegt und hat halt gesagt, ja, das rührt halt einfach daher, dass es auf so einem Workshop geschrieben wurde und so. Also, naja, aber kann man sich mal durchlesen. Für mich war es halt ganz, ganz lustig, das mal so zu sehen. Denn bei meinen anderen Papern ist das, wie schon gesagt, noch nicht passiert. Naja.
Gut. Ist aber ein interessanter Einwurf. Weil klar, du lernst natürlich, also jetzt aus so einer Sicht, wie man ans Artikelschreiben herangeführt wird, du lernst natürlich, dass eigentlich als Einzelperson zu machen, ne? So Artikel schreiben. Besonders in der Uni machst du ja eigentlich deine gesamten Arbeiten bis hoch zum, auf jeden Fall bis zum Diplom oder bis zum Magister oder was auch immer du dann machst, ist das in der Regel erstmal alleine, zumindest die Arbeiten, die dann die entscheidenden sind. Und dann irgendwann ändert sich das halt so ein bisschen, dass du in Arbeitsgruppen arbeitest und plötzlich hast du halt mehrere Autoren. Und ja, gerade so auf Workshops oder auf Konferenzen, wenn dann Artikel entstehen, dann hast du halt eine Vielzahl von Autoren. Und ich meine, gerade in den Naturwissenschaften ist das ja nicht, nicht selten. Ich meine, 16 ist jetzt keine ist, so hohe
das
Zahl.
Ist, ne? Das ist nicht viel. Also ich bin auf einem Paper, das sind glaube ich über 50 Leute, auch bei den ganzen Genome-Paper und solchen Sachen. Also die großen Brecher oder die Encode-Paper, das ist alles riesen. Also eine Liste, die wird sogar irgendwo teilweise hinten angesteckt und dann irgendwie so this and this consortium. Also
ja, genau.
Irgendwie so ein Konsortium-Ding, wo man dann PubMed wird es dann wieder korrekt gelistet, aber im Titel ist es oder im eigenen Journal ist es manchmal sogar irgendwo unten in Fußnoten dann eingebaut. Also das ist nicht unüblich und ja gut, der hat sich damit nicht, glaube ich, ausreichend auseinandergesetzt. Das hat, sonst hätte ihm, wäre ihm das gleich aufgefallen, dass wir haben es mehrfach dazu geschrieben, dass das ein Produkt ist von so einem Workshop. Von daher, naja. Aber das ist gleichzeitig, by the way, auch ein schönes Beispiel für die Sache von, die wir mit Aiden besprochen haben. Denn dieser Workshop, auf dem wir waren, der war halt auch sehr unkonferenzig organisiert. Und dann hat man halt gesagt, okay, ich würde mich gerne damit auseinandersetzen. Wer hätte denn Lust dran? Und dann ist da aus diesem Workshop ein solches Paper geworden. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel, wie die von Aiden vorgestellte Methoden halt in solchen Community-Papern enden kann.
Ja.
Also, ja. Und dann hattest du noch, glaube ich, noch, deine Frage war noch mein Blog. Ne? Ich habe, du hast mich da inspiriert wieder. Was heißt, ich habe es vorher schon angedacht, aber du hast mir da noch den letzten Tritt gegeben, dass du deine Blogs gerade wieder etwas belebst. Und das dachte ich, muss ich auch mal wieder machen. Ich habe mein deutschsprachiges Blog habe ich wieder rausgekramt, Birnenbonsai. Und da ging es, glaube ich, um den Namen, ne? Wie ich da drauf gekommen bin oder was das heißt. Ja, das ist zuallererst ist eine nette Alliteration, ne? Also das geht flott von der Zunge. Es war immer dafür gedacht, mir so kleine Ideen rauszuschmeißen und die Birne so als Kopf, das war dann so, ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Also ich weiß auch nicht mehr, wie mir das eingefallen ist. Ich habe das Ding ja auch schon Ewigkeiten und das ist ja auch schon Ewigkeiten verstaubt. Und das will ich jetzt wieder ein bisschen aufleben lassen. Und ich glaube, das ist wirklich das Kritische oder das Wichtige ist, dass man sich einfach eingestehen muss, dass man keine langen Texte unterkriegen muss. Und das ist eigentlich auch das Konzept von diesem Ding gewesen. Die ersten Artikel waren dann leider alle relativ lang, aber ich denke, ich musste einfach mehr kleinere Sachen reinschmeißen. So ein bisschen alles, was länger oder nicht mehr auf Twitter passt, sagen wir es mal so, kann man da einfach verbauen. Naja, das ist so meine Idee dabei.
Naja. Ja, ist so ein bisschen immer die Frage, was will man eigentlich mit so einem Blog-Post erreichen? Und ich stelle mich dann nur hin und sag so, okay, das schreibst du jetzt in 2 Minuten runter und dann veröffentlichst es halt. Und dann sitzt du davor und denkst halt, ja, hier noch ein Link und da noch ein Argument mit irgendwie da, mit einem fortfolgenden Link, damit die Leute auch wissen, auf welcher Schiene du jetzt argumentierst. Und ach, dann nimmst du das Argument noch mit rein. Weißt du, dann geht das halt auch wahnsinnig schnell, wahnsinnig nach oben. Aber ich glaube, das hängt auch so ein Stückchen weit davon ab, wie du, was für eine Art von Blogger du bist und wie leicht dir das fällt und was du eigentlich damit bezwecken willst.
Ja, ich denke, bei so einem muttersprachlichen Blog geht es vielleicht sogar noch leichter. Beim Englischen dauert es dann noch länger. Ich wollte schon eigentlich unsere erste englische oder unsere ersten beiden englischen Folgen wollte ich eigentlich jetzt auch auf meinem englischsprachigen Blog verbloggen, aber ja, dann kommt, da muss ich das noch und also ich bin auch gerade anderweitig ziemlich eingebunden, da kann man sich halt nicht mal kurz so 10 Minuten hinsetzen, dass man kurz reinrocken, sondern da muss dann halt auch noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein und dann bleiben Sachen auch hängen. Ja. Naja gut, wie auch immer, aber es sei mal drauf verwiesen, ich hoffe, da kommt noch ein bisschen Content und dann kann man der Sache auch folgen. Aber letztendlich sind das auch viele Sachen, die wir hier diskutieren wahrscheinlich. Ja. Das auch noch anlehnt an das Gespräch mit Aiden, just an dem Tag, als wir das Open Science Radio 28, also das Interview mit Aiden, das deutsche Interview mit Aiden publiziert haben, kam auch das entsprechende Paper raus, das wir angesprochen haben, wo wir einfach mal 10 wichtige Punkte diskutiert haben. Also der Titel ist 10 Simple Rules for Organizing a Non-Conference. Das ist in PLOS Computational Biology, kam das halt raus. Und Aiden hat es ja auch schön diskutiert. Er meinte so, wenn er das jetzt selber so gemacht hätte, dann wären es vielleicht 10 andere Punkte gewesen oder zumindest ein Teil wäre anders gewesen. Aber es ist halt ein Community-Paper, das ist halt so entstanden. Und das ist, denke ich, ein netter Konsensus. Und am Ende ging wirklich so die Frage, ich erinnere mich noch, ging so die Frage als E-Mail darum, okay, wir wollen das Ding jetzt irgendwie fertig machen. Wenn irgendjemand irgendwelche große Probleme hat und seinen Namen nicht auf diesem Paper haben möchte, dann können wir es nochmal ändern. Ansonsten würden wir jetzt sagen, das ist der Konsensus, damit kann jeder leben und so muss das raus.
Ja.
Also nur mal so als Beispiel. Ja. Und was by the way auch sehr unkonferenzig aufgezogen war, war das Open Knowledge Festival. Das muss man auch sagen. Also da, ich überlege gerade, war da irgendwas frontal? Selbst die Sachen, die frontal Beschallungen angefangen haben, wurden dann relativ früh in einer Diskussion ausgearbeitet. Ne? Oder warst du in irgendeiner Session, die anders aufgebaut war?
Nö, also du hattest in der Regel halt jemanden, der einen ganz kurzen, sowas wie einen Impulsvortrag vom Stapel gelassen hat. Und dann haben sich aber alle sehr, sehr schnell darauf besonnen, die Leute auch mit einzubinden, was generell einfach eine wahnsinnig gute Idee war, weil wann hast du denn schon mal einen Ross Mounts oder einen Peter Murray Rust im Publikum vor dir sitzen und kannst ihn einfach mit einbinden und befragen? Also da wäre man ja schön doof, wenn man das nicht einfach machen würde, ne? Und aufgrund der Masse von Leuten, die einfach da waren, die einfach die Experten aus ihren eigenen Ländern waren, wäre das alles andere als schräg gewesen, wenn man das nicht gemacht hätte. Insofern ist mir keine Veranstaltung bewusst, die wirklich rein frontal war.
Mhm. Nee, macht total Sinn, wie du selber sagst. Gut, dann haben wir, glaube ich, die Hausmeisterei irgendwie abgeschlossen und kommen zum nächsten Thema. Noch einmal, wir bekommen kein Geld dafür. PJ, eines unserer Lieblingsjournale, baut aus sozusagen. PJ selber ist ja mehr so für die Bio-Schiene eigentlich ausgerichtet, kann man sagen. Jetzt gibt es allerdings PJ Computational Science, also sozusagen für die Informatik. Ich glaube, Computerwissenschaften sagt man im Deutschen selten, also für die Informatik. Und die suchen jetzt sozusagen Leute, die da entsprechend publizieren wollen. Das ist, denke ich, ganz nett, das zu sehen, dass das Konzept anscheinend aufgeht, dass sie sich entscheiden, das jetzt auch auf andere Domänen auszuweiten. Und ich weiß nicht, wie das monetär mittlerweile mit aussieht. Ich denke, die haben ja immer noch ihr Funding da. Der Tim O'Reilly hat da, glaube ich, auch Geld mit reingesteckt und solche Sachen.
Ja.
Wäre mal interessant zu sehen, da mal Zahlen zu sehen, ob das monetär aufgeht. Man muss immer noch sagen, PJ fordert eigentlich diese ganze Szene oder dieses ganze Publishing-Business mit einem Kampfpreis heraus eigentlich. Also das ist unvergleichlich günstig, unvergleichbar günstig, würde ich sagen. Und stimmt es mich freudig zu sehen, dass die das jetzt entsprechend noch ausweiten. Ich habe eigentlich jetzt auch noch nicht geschaut. Ich glaube, es gibt noch keine Artikel, ne? Das ist noch
Nee, die sind noch in der Subscription oder Submission-Phase.
Okay.
Nee, also das Board ist schon, das Advisory Board und das Editors Board ist schon öffentlich gemacht, die Themen sind eingegrenzt, ja, da steht leider noch nichts da, wann man mit der ersten Ausgabe in Anführungsstrichen dann mal rechnen könnte.
Genau, na dann schauen wir mal, aber das ist, denke ich, gutes Zeichen.
Ja, und ehrlich gesagt, mit Sicherheit auch nicht das Letzte. Also, ich meine, Computer Science ist jetzt was sehr nah an ihrem Startfeld sozusagen dran sitzt und wahrscheinlich auch an ihrem Kernfeld, nämlich den Naturwissenschaften, insbesondere auch der Biologie. Weil hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal so als Meta-Kommentar sozusagen, dass die Computerwissenschaft einfach gerade in der Biologie und in der Bioinformatik eine unglaublich hohe Rolle spielt und da sehr, sehr viel Bewegung drin ist und sehr, sehr viel Fortschritt auch aus der Richtung kam. Insofern war das jetzt kein wahnsinnig weiter Wurf, glaube ich, den sie da haben machen müssen, weil die Schnittmenge zur Informatik einfach per se schon relativ groß war. Zumindest mein Eindruck.
Ja, das ist zwei Punkte dazu. Das ist vielleicht sogar gefährlich, ne? Dass man dann jetzt überlegt, zu welchem PJ gehe ich jetzt? Gehe ich hier zu PJ oder zu PJ Computer Science? Vielleicht ist es auch das Gleiche letztendlich. Mhm. Der andere Punkt, den ich sehe, ist, die Kultur ist in den Computerwissenschaften eine andere. Zumindest wie ich das erlebt habe, also nicht aktiv, sondern von Freunden, die in der Informatik arbeiten, ist, dass die mehr auf Konferenzen publizieren. Und also ihre Paper auf den Konferenzen publizieren, meistens noch mit dem Talk, glaube ich. Und das ist sozusagen deren Modus. Und jetzt weiß ich nicht, wie sich das hier einbinden lässt. Also ich spreche nichts dagegen, dass jetzt irgendwie ein Konferenzorganisator sagt, okay, und wer bei uns publiziert, wird dann in PJ Computer Science integriert. Ja, oder die ganzen Artikel gehen da rein. Ja. Kann gut sein. Aber das ist ein bisschen anders von der Kultur als bei uns Biologen, wo die Konferenzen und die Publikationen eher separiert sind, würde ich sagen. Du machst dann auf den Konferenzen entweder Talks oder Poster, seltener eher eine Publikation. Ist lustigerweise bei den Bioinformatikern so an der Grenze, gibt es das auch. Ich glaube, bei der ISMB kann man auch Paper einreichen. Ne? Mhm. Na gut, aber
das frage ich mich halt immer, wie lange dieser Modus des auf viele Konferenzen gehen und auf Konferenzen publizieren, also auch diese konferenzspezifischen Formate zu publizieren, wie lange das eigentlich noch so einen großen Anteil hat, weil mal ernsthaft, welcher Wissenschaftler kann denn heutzutage noch wirklich alle wichtigen Konferenzen für sein Fach mitnehmen? Oder?
Dann sucht man oder sich. Es ist richtig. Da sucht man sich wahrscheinlich die an den schönsten Plätzen aus. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, nee, ja, es ist richtig, ja.
Naja, wir werden sehen. Insofern glaube ich auch nicht, dass das Computer Science das Letzte ist, was wir von PJ sehen werden. Ich glaube, die haben auch insgeheim einfach Spaß und lachen sich ins Fäustchen, wenn sie eingesessenen klassischen, tradierten Journals so ein bisschen auf die Füße treten.
Kann sehr gut sein, ja.
Also ich weiß, ich finde das ganz gut.
Also ich kenne ja Leute von Faculty 1000 Research und die sagen genau das. Die sitzen da irgendwo in dem Ding von also in London in dieser Publisher Area und sagen so, ja, wir sind da so die Underdogs oder die, weiß nicht was, die den Leuten das Fürchten lernen, disruptiv sozusagen diese Meute aufmischen und das gefällt ihnen auch. Ja, ja gut. Ich weiß nicht, wie es bei PJ ist. Ja, und jetzt kommt fast ein Novum, würde ich fast sagen. Das erste Mal hier in Open Science Radio, wir sagen was Gutes über Elsevier. Nein, nicht ganz, aber ich bin nur drüber gestolpert. Ich hab auch noch keine abschließende Meinung dazu getroffen. Es gibt von Elsevier das Journal Software X, was Open Access ist. Und ich glaube, es muss Open Source sein. Die Sachen, Submission to Software X consists of two parts, a short descriptive paper of maximum 6 pages, an open source software distribution with support material. Also man muss einerseits halt ein sechsseitiges oder maximal sechsseitiges Paper abgeben und gleichzeitig eine Software, die halt unter einer Open Source Lizenz steht, einbringen. Das ist doch nett. Auch wenn ich sagen muss, natürlich kann ich auch bei PJ machen. Also, na gut, also, ihr kennt alle meine Meinung. Also die gewährten, die Hörer, die das hier schon häufiger hören, wissen, ich bin kein großer Freund von dieser großen Spezialisierung. Und ja, ist jetzt ganz nett. Also ich finde es gut, dass Elsevier auch in die Richtung geht und auch jetzt ein reines Open Access Journal macht, was nur auch Open Source Tools unterstützt. Aber ja, kann man halt auch woanders machen. Ja. Okay, wo wir bei Open Access und Creative Commons und offene Lizenzen sind, es gibt einen wunderschönen Podcast. Ich kannte den Podcast selber noch nicht, muss ich gestehen. Und also die Serie noch nicht. Und zwar ist das die Rechtsbelehrung, Folge 20. Kennst du Rechtsbelehrung? Also ich habe es noch nicht
vorgestellt. Das macht der Thomas Schwenke zusammen mit dem Markus Richter, der auch als Monoxid bekannt ist und bei Fritz beispielsweise mal Radio gemacht hat. Chaos Radio macht er, glaube ich, als Moderator immer noch.
Genau. Und der hat auch an einige Formate noch ein paar. Ne? Naja. Das, also das ist eine Stimme, die wird einem sehr schnell, oder wenn ihr das hört, wird euch sicher irgendwie noch einfallen, oh, den habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Ja, auf jeden Fall ist es eine sehr schöne Folge zu Creative Commons, auch diese Grenzfälle. Und das ist halt mal sehr schön, aus dem Mund eines Juristen da auch das mal diskutiert zu haben. Und wer irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, wer irgendwas publiziert und mit Open Access und Creative Commons sowas noch nicht viel Kontakt hat oder noch nicht viel Bewusstsein hat. Also ich spreche jetzt als Wissenschaftler, soll das machen, andere Leute natürlich auch, aber dieses Ding müsste eigentlich jeder naturwissenschaftliche Student einmal gehört haben, damit er weiß, was da auf ihn zukommt, wenn er mal ein Paper schreibt. Was spreche ich eigentlich von Studenten? Eigentlich jeder Wissenschaftler sollte sich das mal angehört haben, wenn er publiziert, um zu wissen, welche Fallstricke es gibt oder welche Lizenzen er zur Auswahl hat und was da entsprechend gut und was da schlecht ist oder was zu beachten ist. Also bitte weit verbreiten. Irgendwo genau. auf ein Tape packen und das irgendwie hinhängen. Nein, keine Ahnung, gibt's gar nicht mehr. Hört noch jemand Kassette? Keine Ahnung.
Und der Gast ist natürlich auch kein Unbeschriebener. Till Kreuzer kennt man von iRights. Ist selbst Anwalt, Rechtsanwalt, glaube ich, und macht seit echt langer Zeit Arbeit zum Thema Creative Commons, Urheberrechts, Persönlichkeitsrechtsangelegenheiten, Datenschutz. Den liest man also sehr, sehr oft, gerade wenn es um Publikationen zu diesen Themen von iRights geht, aber auch hier die ganzen UNESCO-Kommissionssachen zu diesen Themen, da war er involviert. Also das ist auf jeden Fall ein bekannter Name und vor allen Dingen jemand, der da extrem viel Ahnung und auch ein ziemlich gutes Gespür mitbringt, muss ich sagen.
Ja, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke, ich bin eigentlich sehr bewandert im Thema, aber dennoch hat es so ein paar Sachen nochmal festgeklopft und Lücken geschlossen. Also kann ich wärmstens empfehlen, wirklich jedem, gibt es sowas wie Hörbefehl, dann ja, das ist der Hörbefehl, bitte anhören. Genau. Ja, jetzt springen wir fast wieder ein bisschen, jetzt machen wir doch unser altes LCW-Bashing wieder auf. Die Uni Leipzig schließt sich der Uni Konstanz sozusagen an und hat die Verhandlungen mit Elsevier über ja, Zugang zu deren Journale abgebrochen. Das heißt, es war ihnen einfach zu teuer. Und ich glaube, die machen auch die gleiche Lösung, dass man dann über einen Druckdienst da, glaube ich, an einzelne Sachen rankommt. Aber das zeigt schon, dass das jetzt kein Einzelfall war mit Konstanz und ja, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet. Das ist eigentlich schön zu sehen. Mal gucken, ob das jetzt ein Flächenbrand wird oder ob das Einzelfälle bleiben in diesen Regionen, aber das ist, denke ich, interessant zu bemerken schon mal.
Es wäre halt echt spannend zu sehen, es wäre spannend zu spekulieren, was passieren würde, wenn Elsevier sich bewegt anstelle der Universitäten. Also wenn Elsevier jetzt sagt, na gut, dann halt Hälfte des Preises. Lehnen sie das dann immer noch ab, weil sie einfach gegen diese Art und Weise des Geschäftemachens sind oder der Publikationsart und Weise? Oder lehnen sie es erstmal oder haben sie es abgelehnt, weil es einfach wahnsinnig teuer und unrentabel für die Unis wird und würden jetzt sozusagen wieder zusagen, wenn auf einmal die finanzielle Belastung nur noch die Hälfte betragen würde? Also das wäre mal ein spannendes Gedankenspiel, was sich bei einigen Unis tatsächlich eher wahrscheinlich in die letztere Richtung auslegen würde.
Ich denke auch, die Leute werden hauptsächlich auf den Preis schauen. Ja. Das ist leider schade, denn wir haben das später, beziehungsweise das können wir jetzt noch gleich einbauen. Das ist ein Schlag in die gleiche Kerbe. In der, na, jetzt muss ich gerade überlegen, das war in der FAZ, glaube ich, ne? Wo habe ich das jetzt? Wir haben es auch leider nicht verlinkt, das ist die Druckausgabe meines Erachtens der FAZ, war ein Interview mit mit jemandem aus der Universität Leipzig und der hat halt auch entsprechend darüber argumentiert und dass es ja so teuer sei und so. Was bei diesen ganzen Sachen halt immer fehlt, ist, wenn man jetzt konventionelles Publishing, also so heißen lizenzbasiertes oder so heißen subskriptionsbasiertes oder halt Open Access hat, der Unterschied ist, dass wenn man Open Access geht, hat man ganz klar diese Nachnutzungsrechte geklärt. Das heißt, wenn das Gleiche zahlen würde, man bekommt bei Open Access mehr, nämlich die Freiheit, mit diesen Sachen alles Mögliche machen zu können. Und das ist ein Mehrwert, der irgendwie zu häufig unter den Tisch fällt in dieser Diskussion. Und ich befürchte auch, dass viele Leute, die das diskutieren oder beziehungsweise da diese Gespräche führen, das nicht ausreichend auf den Tisch legen. Ich denke, die Leute, die diskutieren, sind Bibliothekare auch teilweise, die das auch wissen. Aber das wird irgendwie nicht genug rausgetragen. Deshalb möchte ich das hier nochmal klar diskutieren oder klar darlegen. Diese Nachnutzungsrechte sind ganz, ganz wichtig. Ich kann es für die Bioinformatik sagen. Ich glaube, ich habe das schon x-mal zum Besten gegeben, aber vielleicht nochmal zum Aufwärmen. Textmining ist eine Sache, die immer besser wird und immer bessere, es gibt immer bessere Algorithmen, aber die funktionieren nur, wenn man den wirklich kompletten Korpus hat. Also ich kann mir PubMed mitnehmen, wo man sozusagen nur die Abstracts hat und kann dann verschiedene Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten zum Beispiel automatisch extrahieren. Enzym A reagiert mit Compound B oder Protein A hemmt Protein C oder was auch immer. Und je mehr Text ich habe, desto besser und desto bessere Predictions kann ich halt machen. Und wenn ich nur den Abstract habe, kann ich das nicht. Und der komplette Korpus, den kann ich halt nur nutzen, wenn ich entsprechende Nachnutzungsrechte oder wenn entsprechende Nachnutzungsrechte vergeben wurden. Das heißt, ich kann irgendwo hingehen, kann das komplett den Grund saugen und kann darauf meine Programme laufen lassen. Und das wird immer weiter zunehmen, weil auch die Anzahl an Publikationen, die wächst exponentiell. Das heißt, keiner kann sich, also sagen wir mal so mit vielleicht etwas Nischenfächern auskommen. Keiner kann die komplette Literatur eines Gebietes noch überblicken oder geschweige denn alles lesen. Deshalb braucht man halt so gewisse Softwareassistenten, die das entsprechend übernehmen oder gewisse Vorschläge machen. Und dafür braucht man den kompletten Korpus, den kompletten Text. Und das wird durch eine Creative Commons Lizenz halt gewährleistet, dass man diese Sachen fahren kann.
Ja.
Und das fällt zu häufig unter den Tisch. Ja.
Dazu empfehle ich an der Stelle ganz kurz noch das Handbuch CoScience der Technischen Informationsbibliothek Hannover. Das ist dieses Handbuch, was mal in so einer von verschiedenen Autoren offen und kollaborativ geschrieben wurde. Und da gibt es ein komplettes Kapitel von Marco Tulney und Jana Neumann zum Thema Freilizenz und Nachnutzung. Da ist es ziemlich gut aufgegliedert.
Sehr schön. Ja, dann, was haben wir sonst noch? Das geht auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht mehr ganz drin. Es geht auch wieder um Verhandlungen zwischen Universitäten, allerdings diesmal für die ganzen Niederlande, glaube ich, mit Springer. Ne? Hast du das auf dem Radar? Das hat, glaube ich, wer hat denn das zum Besten gegeben?
Darüber hatte der Ulrich Herb geblockt.
Ah, genau, jetzt habe ich es.
Und es gab wohl wenn ich mich noch dran erinnern könnte. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Okay, wir verlinken einfach ansonsten. Wenn dir jetzt nicht noch irgendwas einfällt dazu, ich habe es leider auch nicht mehr ganz zugegen.
Genau, also die Kernnachricht war wohl, dass die niederländischen Universitäten, es gibt so ein Dachverband für die niederländischen Universitäten, dass die niederländischen Universitäten sich wohl sozusagen mit Springer Publishing auf einen Deal geeinigt haben, der wohl auch beinhaltet, dass ein bisschen mehr das Thema Open Access mit Eingang findet in das Springer Portfolio. Genaues dazu dann bitte direkt beim Ulrich Herb im Blog.
Genau. Dann noch so eine kleine Sache, dass ich dachte erst, das sei jetzt nicht mehr aktuell genug, man könnte es theoretisch noch machen. Es gibt ja die Anlaufstelle für Open Access, nenne ich das mal, open-access.net. Das ist sozusagen für den deutschsprachigen Bereich eine relativ informative Seite, um sich rund um Open Access in verschiedenen Bereichen schlau zu machen. Und die wollen, glaube ich, gerade so ein bisschen ihre Texte überholen und erneuern. Und ich wurde angesprochen, dass ich das, wenn ich Lust habe, das Ganze für die Information für das Fach Biologie mache. und das habe ich angegangen und ich habe das einfach auf GitHub gemacht. Also da also noch, das Problem war ein bisschen, dass es wohl noch übersetzt werden soll in Englisch und dass die Übersetzerin da irgendwie bald irgendwie anderweitig eingebunden ist. Auf jeden Fall war das relativ kurzfristig zu machen. Ich habe da sehr schön Feedback bekommen. Der Daniel Mietin hat da noch ein paar Sachen gemacht und auch der Lambert Heller hat auch ein bisschen was gemacht. Also danke nochmal an die beiden. Und wer da noch irgendwie eklatante Fehler sieht oder große Lücken, kann auch gerne einen Pull-Request machen oder mich anschreiben oder so. Ich habe das halt ja, mal grob umrissen, wie die Lage der Nation sozusagen im Bereich Biologie und Open Access ist. Und netterweise, die haben es auch ausgeweitet. Die haben jetzt auch noch sozusagen diese Rubrik noch Open Access oder diesen Abschnitt Open Science noch dazu getan, wo man sich auch so ein bisschen ausgehen könnte, was natürlich, jeder weiß, also das Feld Open Science ist relativ breit und da kann man das natürlich nicht in Gänze erschlagen. Damit kann man wahrscheinlich mittlerweile Bücher füllen, aber ich habe es, denke ich, ein bisschen angerissen. Also wer da noch was findet, sei es irgendwie Rechtschreibfehler oder seien es irgendwie inhaltliche Fehler oder große Lücken, immer her damit. Mhm. Ja, dann gibt es noch von Seiten der, ich nenne es mal Open Access Propaganda oder Werbung, das netter. Propaganda hat sowas Negatives. Nee, also von Seiten Werbung gibt es von der Tromsø Universität gibt es eine Serie von Videos, Go Open, das finde ich echt sehr schön gemacht. Also das ich weiß gar nicht, wie die da drauf gekommen sind. Ich habe jetzt keine Hintergrundinformationen dazu gefunden. Ich habe auch nicht wirklich gesucht, muss ich sagen. Das ist mir, glaube ich, so über Twitter über den Weg gelaufen und ich fand das sehr ansprechend, ohne das jetzt weiter zu hinterfragen, woher oder warum die das machen. Aber es ist eine schöne Serie an verschiedenen Videos, wo Leute halt ihre Motivation relativ gut zum Besten geben. Hast du die angeschaut oder so? Oder hast du die gesehen schon? Oder?
Nee, komme ich tatsächlich jetzt erst drauf.
Okay, cool. Also ist auch relativ nett und eingänglich. Wer da Lust hat, mal reinschauen. Was habe ich sonst noch gefunden? Ja, ich war erstaunt, dass das an mir vorübergegangen ist. Die Royal Society, also Royal Society Publishing, das ist jetzt, hat ein Open Science Journal. Ich habe noch gar nicht jetzt reingeschaut. Ich habe es jetzt erstmal bei uns in die Links reingepastet. Das fand ich relativ cool, dass die sich auch in diese Richtung da bekennen und einfach mal wirklich ein Journal nur für diese Richtung zum Besten geben. Sei einfach mal dahingeschmissen, wie schon gesagt, ich habe jetzt nicht großartig reingeschaut und kann nicht sagen, wie toll das ist oder was auch immer, aber ich fand es einfach mal schön, dass so ein klassischer Verlag das auch angeht.
Das ist dann
A fast open journal publishing high quality research across all of Science, Engineering and Mathematics. Es klingt so ein bisschen wie ein Plus One-Verschnitt. Also es könnte so ein Mega-Journal sein, ne?
Also ist es, ich hatte mich nämlich jetzt gerade gefragt, ist es ein Journal über Open Science? Oder, also mit dem Kernthema Open Science? Ist es allerdings nicht, wenn ich mir zumindest die Latest Articles angucke. Genau. Die sind tatsächlich einfach interdisziplinär. Wahrscheinlich muss man dann bestimmte Kriterien erfüllen, dieser Paper. Also, dass sie, also wäre natürlich sinnvoll dann, dass man daran einfach bestimmte Kriterien knüpft.
Ja, ich bin jetzt gerade im Überlegen. Zur Klasse der Mega-Journale, also sozusagen der Plus-One-Klone, die ja eigentlich so ziemlich jeder Publisher fährt oder fahren möchte, zählt eigentlich dazu, dass man keine Restriktion bezüglich Impact hat. Ne? Also dass man einfach nicht sagt, okay, das ist das Paper, oder man sagt, das Paper ist zwar wissenschaftlich korrekt, aber nicht sagt, ja, ist zwar toll, aber nicht wichtig genug für unsere Zielgruppe. Ne? Das ist so das, was die meisten Journale machen, währenddessen Plus One ganz klar gesagt hat von vornherein, wenn das wissenschaftlich sound, sagt man, also wissenschaftlich plausibel klingt, bist du dabei. Und wenn ich jetzt diese Beschreibung, diese Fast Open Journal Publishing High Quality Research, dieses High Quality, das macht mich stutzig, ob das nicht doch ein Filter hat. Von daher weiß ich nicht genau, ob es so in Richtung Plus One geht oder nicht. Also, aber wie schon gesagt, könnt ihr nochmal selber schauen. Ich habe da jetzt nicht ausreichend Gehirnschmalz rein investiert und will mich deshalb dazu nicht weiter äußern.
Also bei den Informations for Authors findet sich jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht wahnsinnig viel. Ja, sie betonen an der einen oder anderen Stelle, dass halt Daten, das Belegen von Conclusions oder sowas mit Daten wichtig ist, aber ja gut, ob das jetzt so wahnsinnig, also es findet sich jetzt nicht keine konkrete Kernaussage, an der man es jetzt tatsächlich offen halten könnte. Was ich ganz gut finde, ist, dass sie verschiedene Metriken einfach zum Einsatz bringen, ja, Article-Level-Metrics, Alt-Metrics ist dabei, Journal-Level-Metrics, das finde ich ganz gut. Aber tatsächlich ist ja die Royal Society gar nicht so dem Thema Open Access und Open allgemein abgelehnt, weil die haben doch auch so ein Open Biology Journal, ne?
Ist das von denen oder ist das von... Warte. Könnte sogar sein, ja.
Ich hätte von denen.
Okay, ich hätte Open Biology einen anderen zugeordnet. Aber okay, ist okay, dann... Ist das nicht dein einziges Pferd in dem Gewässer hier? Genau. Gut. Gut, also wer da mehr Ahnung hat als wir von diesem Journal, kann sich mal melden. Vielleicht hat ja sogar schon jemand dafür gereviewt oder darin publiziert. Dann kann er uns ja, oder sie kann uns dann sagen, wie da die Policy ist.
Ja. Ja, die Welt gestaltet sich zunehmend offener. Und erinnerst du dich dran, dass wir mal das Thema hatten vor ein paar Folgen? Was passiert eigentlich, wenn der asiatische Markt auf einmal oder wenn die asiatische Wissenschaftswelt auf einmal feststellt, hey, lass uns doch einfach alles Open Access machen.
Ja, stimmt.
Weil dann stehen wir nämlich vor einer Flut an Open Access frei zugänglichen wissenschaftlichen Artikeln, die der produzierten Anzahl von wissenschaftlichen Artikeln in der westlichen Welt wahrscheinlich nicht nachsteht, wenn sogar haushoch überlegen ist. Und Indien hat jetzt angefangen, in seine Funding Policies, nenne ich es mal, also in die Festlegung, wer bekommt eigentlich Funding und wenn du aus bestimmten Töpfen Finanzierung bekommst und damit deine Forschung gestaltest, dann bist du auch gezwungen, deine Ergebnisse Open Access zu publizieren. Und das haben sie jetzt festgeschrieben. Erstmal für alle Finanzierungen, die aus zwei Richtungen kommen, nämlich vom Department of Biotechnology und dem Department of Science and Technology. Und gerade das Department of Science and Technology hat natürlich ein sehr, sehr breit gefächertes Portfolio. Insofern ist, glaube ich, die Anzahl oder die Bedeutung dieser Nachricht gar nicht zu unterschätzen. Da dürfte eine ganze Menge dahinter stehen.
Ja, ich glaube, wir hatten es mal für China diskutiert, aber Indien ist natürlich genau so ein Riesenmarkt, also das ist natürlich wirklich spannend, ja.
Genau, ich verlinke mal auf die auf den entsprechenden Beitrag bei Open Knowledge, die hatten da jemanden, der darüber geblockt hat, was ganz interessant ist. Und dann habe ich noch zwei Sachen, die mir allerdings erst tatsächlich heute über den Weg gelaufen sind, weil sie irgendwie in meinem Feedreader vergammelt sind. Und dann scrollte ich heute in Vorbereitung dieser Sendung mal nach ganz unten und fand zwei Dinge, die ich allerdings ganz spannend fand. Und zwar hatten wir uns auch vor einer ganz raumen Zeit, ich glaube, das war im Nachklang zum OK-Fest, mal darüber unterhalten, über die Bedeutung von Open Access und Büchern. Monografien, ne? Spielt ja gerade in den Social Sciences und auch vor allen Dingen in den Humanities, also in den, ich wollte gerade sagen Humanwissenschaften, aber in den Geisteswissenschaften, ist ja das Publizieren von Artikeln nicht der Hauptpublikationsweg, sondern da ist es in der Regel das Publizieren von Monografien. Und wir hatten uns mal darüber unterhalten, dass es jetzt auch so ein paar Projekte gibt. Auch hier an der FU in Berlin gibt es eins der Projekte, die versuchen genau den Weg zu gehen, nämlich Monografien in einem reinen Open Access Weg zu produzieren. Und jetzt gibt es eine Studie, die relativ frisch ist. Ich glaube, jetzt gerade im Januar erschienen. vom Higher Education Funding Council in Großbritannien mit dem schlichten Namen Monographs and Open Access. Und da hat sich jemand oder das Team mal rangemacht und hat versucht, genau das zu untersuchen, nämlich das Verhältnis von Open Access und Monographien und alles, was damit zusammenhängt. Also sozusagen die Muster des wissenschaftlichen Veröffentlichens in den Geisteswissenschaften und in den Sozialwissenschaften, das dahinterstehende ökonomische Geschäftsmodell, aber auch die Einstellung zu den jeweiligen Publikationswegen der Individuen, der Wissenschaftler und Organisationen, die in diesen Bereichen tätig sind. Und das Ganze ist jetzt erschienen, und zwar inklusive dem Report, den diversen Anhängen und auch dem Datensatz. Ich möchte nicht sagen Rohdatensatz, aber es ist zumindest ein Excel-Spreadsheet mit dabei, wo man sich so ein bisschen selbst mit den Daten befassen kann. Und, ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe noch nicht reingelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hyper aufschlussreich ist, aber ich finde das Thema auf jeden Fall so spannend, dass ich die Lektüre hier empfehlen kann oder zumindest darauf hinweisen kann. Und was mir im Laufe dessen auch noch über den Weg gekrochen ist, ist ein Hinweis auf einen Artikel, der im Pacific Standard erschienen ist. Und jedes Mal, wenn ich Pacific höre, dann fange ich an zu träumen und vergesse total, dass, im pazifischen Raum halt auch Wissenschaft stattfindet. Ja, darf man halt nicht vergessen. Es ist nicht nur Inselchen und Kokosnüsse, sondern es ist tatsächlich auch verdammt viele Universitäten, die damit reinfallen. Und es gibt einen Artikel im Pacific Standard von Noor Beletsky mit dem Titel What is the point of academic books? Ist ein bisschen, ich will nicht sagen ketzerisch, aber ein bisschen provokant geschrieben in einzelnen Aussagen, ist aber durchaus lesenswert, wie ich finde. Ich habe ihn überflogen und dachte so, oh ja, das hat sich, die 10 Minuten nehme ich mir morgen nochmal, den komplett durchzulesen. Mhm. Also an der Stelle auch noch ganz kurz empfohlen, das Ganze.
Genau. Wer noch ein bisschen, wer ein bisschen Papier in die Hand nehmen möchte, die in der neuesten Ausgabe von Forschung und Lehre, also Februar 2015, ist das Schwerpunktthema Open Access. Man muss sagen, ich glaube, dass, wenn ich mich recht entsinne, gibt es von Forschung und Lehre immer noch das PDF-File irgendwann, ich glaube später. Ich glaube, die bauen sozusagen drauf, dass man das Abonnement hat und dann später die PDF liest.
Nee, habe ich schon verlinkt.
Hast du schon verlinkt? Ja, gut, ist das schon da?
Ist schon da.
Okay, aber das kommt ja hier ein bisschen später raus, ne? Umso besser. Also, ihr müsst kein Papier in die Hand nehmen. Und ich denke, es wird ganz gut umrissen. Da sind ein paar nette Sachen dabei, wo auch ein Interview mit einer Dame von Elsevier, die sich da jetzt nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnt, die halt sozusagen sagt, ja, die Wissenschaftler wollen alles haben, also wollen sozusagen verschiedene Modi haben und wir gehen darauf sozusagen ein. Boah, okay, ist ein bisschen defensiv. Und ich denke auch sonst sind die Sachen, die da drin sehr gut recherchiert. Also ich persönlich habe jetzt keinen Fehler gefunden und denke ich, ist informativ und kann man dann auch Leuten mal so in die Hand drücken, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so auseinandergesetzt haben. Es sind auch relativ kompakte Artikel, muss man sagen. Es ist relativ, relativ dicht.
Ja. Hatte ich mal erzählt, dass ich mal in Berlin hier auf einer Veranstaltung war, in der HU Berlin zum Thema Open Access. Ich glaube, das war sogar noch vom Open Access Büro in der Helmholtz-Gemeinschaft organisiert. Und auf einem der Abschlusspanel, was auch wieder so ein fürchterliches Panel mit 5 Leuten war und jeder hatte irgendwie 7 Minuten seinen Punkt zu transportieren und dann den Fragen aus dem Publikum auszuweichen, bestmöglich. Da saß auch eine Dame von Elsevier und da fiel mir wieder auf, also ich will auf keinen Fall Elsevier-Mitarbeitern auf die Füße treten. Da gibt es mit Sicherheit auch wahnsinnig großartige Menschen, die eine tolle Arbeit leisten. Aber da fiel mir auf, dass die Menschen, die für LSW in der Öffentlichkeit sprechen und gerade in einer Community, die sozusagen sich an der Art und Weise, wie LSW mit dem Publizieren und dem Geschäftsmodell dahinter umgeht, reiben. Und die hat tatsächlich so eine Taktik gefahren, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Und ich hatte den Eindruck, keiner aus dem Publikum. Denn die hat nämlich alles entkräftet, was an Kritik kam, indem sie einfach immer gesagt hat, oh ja, das ist, der Input ist uns wahnsinnig wichtig und das müssen wir intern diskutieren. Und du hast richtig gemerkt, die hatte halt auch keine Antworten. Ne? Die muss halt so ein Stückchen weit auch die Agenda ihres Arbeitgebers vertreten. Und dann denke ich mir halt immer so, wie sinnvoll ist das denn dann, solche Leute einzuladen? Das ist ja ganz fürchterlich. Ja. Und ich meine, ich habe jetzt den Artikel in Forschung und Lehre noch nicht gelesen, aber ich sträube mich dann immer schon, wenn ich sehe, das sind dann Stellungnahmen aus dem Konzern und hoffe dann immer, dass mal jemand die Chuzpe hat, ein bisschen deutlicher Stellung zu beziehen und vielleicht mal anzuerkennen, dass man vielleicht sich doch auch selber nochmal drehen müsste.
Ja. Ja, also habe ich diesen Artikel so nicht gesehen, würde ich sagen. Also das ist, ja. Ah, ja. Es gab auch eine schöne Stellungnahme von der DFG letztendlich auch da drin. Mhm. Vom Präsidenten der DFG meines Erachtens, genau. Mhm. Und das ist schon ein starkes Statement in die Richtung. Ich meine, es gibt ja auch diesen Aufruf der DFG, Open Access zu publizieren. Also ich denke, die sind sich der Sache schon gewahr. Ja. Sie sind natürlich auch, sie sind sich der Sache auch gewahr, dass da verschiedene Felder, verschiedene Kulturen fahren. Natürlich weiß die DFG das. Also wenn das jemand weiß, dann weiß das die DFG natürlich. Aber es ist hier, denke ich, auch schön auf den Punkt gebracht. Also wer sozusagen nochmal Argumente braucht, wenn es darum geht, irgendwie Open Access zu verteidigen, kann hier auch sich gerne mal dieses Blatt vornehmen und als Argumentationshilfe dann zur Hand nehmen und sagen, hier, aber die DFG unterstützt das doch auch. Also. Okay, gut. Dann tauchen wir in das Thema News um Open Data ein. Wir haben wieder den Open Data Day verpasst sozusagen. Der war jetzt am 21. Februar. Ich war nicht involviert in irgendwelche Sachen. Ich stehe gerade mit allem, bis zum Wasser im Hals, nee, wie sagt man, bis zum Hals zum Wasser, so rum, keine Ahnung. Nee, also ich habe jetzt nicht noch geschaut, ob irgendwas in der Nähe abgeht oder so, und ich glaube, in meiner Ecke war auch nichts, da kann ich mir vorstellen, dass die Berliner Ecke da doch irgendwie fruchtbarer war. Ich schaue gerade mal durch, eigentlich hier, nee, doch, Berlin hier, in Berlin wäre was gewesen. Aber ich nehme an, du bist da auch nicht aufgeschlagen. Man muss natürlich auch sagen, dieser Open Data Day ist jetzt nicht nur wissenschaftlich oder eigentlich nur marginal. Also das geht um alles Mögliche, sei es Open Government und derartige Sachen. Hast du irgendwelche Aktivitäten mitbekommen bei dir oder im Umfeld?
Nee, leider. Es ging im Vorfeld natürlich der ein oder andere Aufruf rum, den man sehen konnte. Aber was ich tatsächlich so über die Jahre einfach oder mein persönlicher Eindruck, der sich so über die Jahre mit dieser Open Data Community etabliert hat, ist tatsächlich, das sind alles schon auch Leute, die sehr, sehr tief in diesem Thema stecken. Gerade bei diesen Hackathons, zumindest bei den ein, zwei Terminen, bei denen ich mal reingeschnuppert habe, da sind halt wirklich wahnsinnig viele Leute, die sich extrem gut auskennen mit dem Thema, extrem viel selber auch machen können. Und tatsächlich komme ich mir mal ein bisschen blöd dabei vor, weil ich bin halt der absolute Nicht-Coder. Ich habe halt ein Grundverständnis, was man vielleicht mit Daten machen kann. Vielleicht habe ich sogar ein bisschen Ahnung davon, wie man an die Analyse von Daten herangehen könnte, was so Methodiken sind, die man zur Anwendung bringen könnte und wo man vielleicht welche Geschichte rauskitzeln kann. Das Dumme ist, da sind aber 120 andere Leute, die das genauso können und auch noch dann darüber hinaus coden können. Also tatsächlich hat sich da was entwickelt, was unglaublich leistungsfähig schon ist. Und wo ich immer denke, so, naja, da ist man als Einsteiger tatsächlich in einer echt schwierigen Situation mittlerweile. Mhm. Also es ist nicht, dass die unfreundlich sind oder sowas, das will ich überhaupt nicht sagen. Die Community ist großartig. Mhm. Die Community ist vor allen Dingen auch sehr politisch schon, in Teilen zumindest. Ja, insofern habe ich da in letzter Zeit das auch nicht mehr wahnsinnig viel verfolgt.
Nee, es ist nachvollziehbar. Das ist letztendlich, müssen solche, sagen wir so, die müssen sie natürlich nicht, aber es wäre natürlich nett, wenn da dann auch explizit auch gesagt wird, irgendwie mit Anfänger-Workshop oder sowas in der Art. Ne? Ist natürlich klar, muss man erstmal jemanden abstellen, der das macht, und sowas zu organisieren ist sehr viel aufwendiger, als wenn wir jetzt sagen, okay, wir Spezialisten setzen uns zusammen, können hier ein bisschen Pair-Programming machen und ein paar Punkte von unserem Projekt mal wegrocken. Natürlich ist das vielleicht sogar attraktiver für viele. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch einige von diesen Sachen das vielleicht sogar angeboten haben. Ich war jetzt nirgendwo involviert, ich habe jetzt keine Ahnung, aber im Allgemeinen kenne ich das, dass bei solchen Sachen natürlich auch Neulinge im Allgemeinen sehr willkommen sind und dann auch gerne an sowas herangeführt werden, wenn erstmal diese grundsätzliche Schwelle übertreten wurde. Und das ist natürlich schwierig, zumal ja der Nerd per se dann halt teilweise doch etwas an sozialen Fähigkeiten schwächer ist und dann, also jetzt hier, um ein Stereotyp etwas auszubauen, dass da erstmal größere Lücken überwunden werden müssen, um aufeinander zuzugehen. Aber ich denke, es gibt ja gute Beispiele, wo das auch ohne Probleme stattfindet und wo dann auch neue Leute sehr gut eingebunden werden können.
Absolut. Tatsächlich ist es gar nicht mehr so nerdig. Tatsächlich hast du mittlerweile in dieser Open Data Bewegung eine sehr, sehr starke journalistische Kraft. Gerade weil es natürlich ein ganz tolles Tool ist, um journalistisch mal Geschichten aus einem anderen Blickwinkel zu beschreiben. Ja. Insofern, ja, naja. Es kommen noch weitere Open Data Days. Insofern, hingehen lohnt auf jeden Fall mal, weil es ist wirklich auch ein spannendes Feld. Was haben wir denn noch hier im Open Data Bereich? Ganz kurze Meldung, die kürzlich an mir vorbei flog, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die NASA macht mal wieder eines seiner Data Repositories öffentlich. Und damit nutzbar. In dem Fall ist es das Physical Science Informatics Database. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was man da alles drin findet. Aber es geht sehr, sehr stark um Biophysik, um Physik im Allgemeinen, um Materialwissenschaft, um komplexe Flüssigkeitsphysik, abgehobenes Space-Zeug, würde ich meinen. Das Ganze ist noch nicht öffentlich einsehbar, soll im Laufe des Sommers diesen Jahres dann aber an den Start gehen und soll vor allen Dingen da so ein bisschen dazu dienen, dass man die Wissenschaft im Bereich ISS-Forschung, also Forschung, die auf der ISS, für die ISS gemacht wird, dass man da so ein bisschen was mehr rausziehen kann. Und finde ich auf jeden Fall einen super, super Weg dafür. Ich meine, ne, wenn du willst, dass die Leute mitmachen, gib ihnen halt was, womit sie spielen können.
Macht Sinn, ja.
Das nur als kleine Meldung. Und dann ist mir noch ein ganz nettes Paper bei PLOS One über den Weg gelaufen. Mit dem wohlklingenden Namen, wenn er jetzt mal kommt: Willingness to share research data is related to the strength of the evidence and the quality of reporting of statistical results. Wenn man mal drüber nachdenkt, würde man sofort sagen, ja, ist ja logisch.
Ja,
ist aber gar nicht so logisch. Und tatsächlich fand ich es ganz, ganz spannend, mal so drüber zu lesen. Also ich habe jetzt mal ganz kurz über die Introduction und über die Results drüber gelesen. Aber ich meine, man geht ja immer selber davon aus, so, ja klar würde ich meine wissenschaftlichen Daten offenlegen. Ja. Aber unbearbeitet? Mit Fehlerquellen? Oder würdest du sie nur offenlegen, wenn du weißt, dass das Datenset auch fehlerfrei ist? Und diesen, also auf dieser individuellen Ebene, so rum, diese Zweifel, die man an sich selber hat und die man, denen man ja gerne aus dem Weg gehen würde, wenn sie dann doch sich als Fehler herausstellen sollten und dann wiederum auf die eigene, eventuell sogar wissenschaftliche Reputation zurückschlagen können. Diesen Moment zu überwinden und trotzdem offen zu legen, das ist ja sozusagen das, was viele beleuchtet haben. Ne? Das ist einer der Aspekte gewesen aus diesem Paper von Kaya Scheliger und Sascha Friesike, die sich ja auch genau mit dieser interpersonellen Struktur und Einstellung gegenüber Open Science beschäftigt haben. Und das ist yet another paper, würde ich fast sagen, was in die gleiche Kerbe schlägt, erstaunlicherweise schon aus dem Jahre 2011.
Hm, okay. Back to the future.
Ja, das ist irgendwie, ja. Weiß nicht, warum mir das jetzt heute gerade über den Weg gelaufen ist, aber ich dachte, das kann man auf jeden Fall mal kurz verlinken.
Ja, und dann springen wir gleich zum nächsten Thema. Alles Neuigkeiten um Peer Review und Metrics. Ich war ja auf einer Konferenz. Ich versuche das jetzt mal möglichst allgemein zu halten, um hier auch irgendwie keinerlei Persönlichkeitsdaten irgendwie preiszugeben. Habe mich da mit niemandem unterhalten. Und diese Person hat schon 20 Jahre her an einer wissenschaftlichen Institution gearbeitet, wurde dann gebeten, ein Peer Review zu schreiben, ein Review zu schreiben für ein Manuskript. Und das hat dem Autor wohl so missfallen, dieser Review, dass der geklagt hat und diese Person hat dann den Review wirklich zurückziehen müssen, um da irgendwie ihren Schaden von ihrer Institution abzuwenden. Das fand ich doch sehr krassen Fall. Also ich bin da nicht weiter ins Detail gegangen, aber das war schon erstaunlich. Ist auch schon eine Weile her und ist auch irgendwo in dieser Welt halt passiert. Und ja, sagen wir so, das könnte man jetzt wieder als Argument für offenes Peer Review irgendwie auch zum Besten geben. Ich kenne diese Person nicht gut. Ich glaube dennoch nicht, dass sie jetzt irgendwie da unsachlich argumentiert hat. Die Person wirkte sehr fundiert, also sie hatte einen guten Hintergrund von ihrer Thematik und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da irgendwie jetzt einen vom Stapel gelassen hat, was irgendjemanden dann dermaßen fälschlich beschuldigt, schlechte Wissenschaft zu machen oder so. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist das mal so ein Fall, den man sich vielleicht auch im Hinterkopf behalten sollte, wenn man eine Argumentation für Open Peer Review fahren kann. Aber ich muss sagen, ich habe hier keine Belege und ich will das jetzt auch nicht näher personell ausbreiten, weil die Person das jetzt nicht irgendwie öffentlich irgendwo gemacht hat, aber ich fand es mal interessant.
Hat man ja auch schon mal so ein Stückchen weit, ich weiß gar nicht, ich habe es glaube ich damals genannt, jemanden an den öffentlichen Pranger stellen, ne? Also wenn du, das ist ja immer das Thema, wenn man, wenn auf einmal Forschung öffentlich zugänglich ist, ob man jetzt ein offenes Peer-Review-Verfahren hat oder ob man tatsächlich einfach die Forschungsergebnisse, die Artikel, die Daten offenlegt und damit der Community zugänglich macht, kann es dir halt passieren, dass jemand sagt, dass jemand Fehler entdeckt. Ne? Haben wir ja letztes Jahr zuhauf gesehen. Ich sag bloß bei dieser Stem-Cell-Geschichte, die ja ganz fürchterliche Ausmaße genommen hat und leider auch sehr tragische Ausmaße am Ende. Und dann ist halt, das ist glaube ich etwas, was wir dann auch wieder lernen müssen, so ein Stückchen weit mit dieser Offenheit umzugehen, nämlich mit der Art von Kritik, die dann auch kommt und wie diese Kritik geäußert wird und wie man so etwas formuliert. Das kann man ja auch wiederum in verschiedenen Richtungen ausformulieren. Wir sind alle bloß Menschen und der eine reagiert auf Kritik so, der andere anders. Immer je nach dem Gusto und wie diese Kritik formuliert ist. Und auch wenn es um wissenschaftliche Kritik geht, sprich also auch den wissenschaftlichen Nachweis bringt, dass tatsächlich ein Fehler existiert und die Methodik vielleicht falsch war oder sonst irgendwas damit nicht in Ordnung war, sind wir am Ende doch alle nur Individuen und reagieren halt auch auf die feinsten Nuancen wie Menschen. Ne? Und das ist, finde ich, durchaus auch einen spannenden sozialen Aspekt dahinter.
Ja, klar, das ist richtig. zu dem Thema ist mir lustigerweise auch kürzlich ein Tweet von einer Freundin von mir über den Weg gelaufen, von Helena Jambor, die, mit der ich zusammen am MBPhD gemacht habe, die jetzt in Dresden am MPI ist. Ich glaube, ich habe nicht die ganze Diskussion verfolgt, aber da ging es grob darum, so dass Double Blind Peer Review, ja, das ging, glaube ich, um die Diskussion. Und sie meinte dann, ja, das ist nur ein Konzept, was vielleicht jetzt auseinanderbricht, weil jetzt langsam auch die Leute Preprint-Server akzeptieren und dann kannst du weißt du sozusagen sowieso, wer der Autor von der ganzen Sache ist. Und das wird dadurch hinfällig. Wie ich schon sagte, in den Sachen, die ich publiziert habe, sind sowieso die meisten Sachen nur einseitig blind. Das heißt, der Reviewer weiß im Allgemeinen, wer der Publizierende ist. Aber es gibt, ich glaube, bei Nature und sowas machen, glaube ich, immer noch Double-Blinded oder so. Bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist das vielleicht ein Konzept, was eh nicht mehr so ganz aufgehen wird und von der Seite dann auch gar nicht mehr betrachtet werden müsste. Und ich glaube, ich hatte ein paar Sachen in der Richtung noch rausgesucht. Wir packen die da rein. Das ist wohl eine Diskussion, die gerade im gewissen Feld vonstatten geht. Aber ich fand nur diesen Punkt ganz gut, dass man dass die Preprint-Server gewisse Sachen halt einfach aushebeln.
Ja, das war ja eine Reaktion auf einen Tweet von Richard Sever, der sich auf einen Artikel in Advances in Regenerative Biology bezogen hat, wo diskutiert wurde, wer jetzt eigentlich die Profitträger, die Profiteure, die Profiteure des Double Blind Peer Review Verfahrens sind. Genau, verlinken wir einfach mit dann kann man da mal einen Blick hineinwerfen. Die Reaktion fand ich auf jeden Fall sehr treffend. Sie hat es auch schön formuliert in dem Tweet.
Genau. Und ich glaube, sie hat auch ihr letztes großes Ding hat sie auch selber auf BioArchive geschmissen, weiß also auch, wovon sie spricht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon angenommen wurde, das ist auch schon ein bisschen her. Deshalb muss man auch sagen, es ist, glaube ich, relativ gut angenommen worden auf, auf BioArchive. Das ist, glaube ich, ja, hier fast 400 Downloads, das ist gar nicht mal schlecht.
Sehr, sehr, sehr schön, wo du das gerade so betonst, sie weiß, wovon sie spricht. Ich glaube, das war am Anfang mal, da war ich so bei Folge 8 vom Open Science Radio oder sowas, ein Tweet, der mich erreicht hat, muss ich mal gucken, ob ich den noch finde, so nach dem Motto, die Tauben, was war's? Irgendein Tier, irgendein Flugtier, was eigentlich keine Eier legt, hier setzen sie den Tiernamen ein, reden vom Eierlegen. Bezogen darauf, dass ich als Nichtwissenschaftler und dementsprechend ich jemand, der nicht publiziert und sich diesem Apparat damit entzieht quasi, von außen versucht, diese Dinge aufzurollen. War auch gar nicht böse gemeint, war mit so einem Schmunzeln. Aber da dachte ich mir so, ja, ich kann die Reaktion aber durchaus verstehen.
Es gibt sowas wie Empathie.
Ja. Aber ich hoffe trotzdem, dass man mir das nicht übel nimmt, wenn ich meine Senfsoße hier dazu abgebe.
Gut. Ja, ich glaube, dann können wir auch schon zum nächsten Komplex übergehen, und zwar Tools. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, hatten das hier schon genannt? Ich meine, wir hatten es schon angesprochen, aber jetzt gibt es ein kleines Update. Ich glaube, sowohl du als auch ich haben das ausgegraben. Ja. Die Area 51, das ist bei Stack Exchange, Stack Exchange, soll man vielleicht nochmal sagen, ist große Plattform für, wie nennt man das, Fragen, Antworten verschiedenster Communities, am meisten bekannt wahrscheinlich für Stack Overflow, also für Programmiersachen, aber vieles, vieles andere. Auch Academia hat man, glaube ich, manchmal auch schon mal genannt. Und bei Area 51 werden sozusagen neue Sachen gestartet, also neue Communities sozusagen initiiert, oder es wird getestet, ob die entsprechend Zulauf finden würden, wenn sie eine eigene Seite hier bekämen, ein eigenes Subdomain bei Stack Exchange. Und Open Science ist da schon vor einer Weile reingegangen, wurde dann jetzt auf den Status Commit gehoben. Das heißt, man sucht jetzt Supporter, die entsprechend sagen, ja, wenn ich bin interessiert an der ganzen Sache. Und da sind wir jetzt bei 58% angekommen. Also da ist noch Luft nach oben, um das Ding, oder was heißt Luft nach oben? Da ist noch einiges nötig, um das entsprechend über die Hürde zu heben. Und da wollen wir nochmal drauf verweisen.
Genau, und da, wenn sich sozusagen, man muss auf 100 kommen, ne? Wenn sich 100% Unterstützer finden, dann wird diese Q&A-Liste, die dann Open Science ist, freigeschaltet und dann kann man die auch nutzen.
Genau, das wäre sehr cool. Was haben wir sonst noch in Richtung Tools? Ja, das ist.
Wobei.
Ja, bitte.
Warte, da haben wir ja eigentlich ein ganz spannendes Thema. Es wird halt immer schwieriger, Informationen zu finden. Und zwar den Originalort von Informationen. Und wenn jetzt in dieser Open Science Q&A auf Stack Exchange schon wieder eine Liste hinzukommt, wo schon wieder Informationen parallel zu allen anderen im Netz bereits diskutierten Sachen stattfinden, dann müsste man sich eigentlich mal überlegen, diese ganzen Dinge sinnvollerweise auch irgendwo zusammenzuführen. Also weißt du, man
auf Zenodo dumpen.
Also zusammenzuführen im Sinne von das Thema, was sie hier diskutieren, wurde auch auf XYZ diskutiert. Ja. Ne? Das macht ja momentan die Community. Irgendwann kommt dann immer daher und so, hier wurde schon mal in einem alten Thread diskutiert oder wurde drüben in dem und dem Forum schon mal diskutiert. Aber vielleicht gäbe es irgendwie einen Weg, das mal sinnvollerweise technisch miteinander zu verbinden, dass man sozusagen das auch nachverfolgen kann. Ach.
Ja, das ist definitiv kein leichtes Problem. Von der OKFN wird gerade Planet Open Science noch diskutiert, aber es ist natürlich schon was anderes, es ist mehr so Blog-Aggregation, aber es ginge grob so in die Richtung. Ne?
Ja, also was es braucht, ist sozusagen so ein Zitationsstil von oder so ein Reference-Stil für Foren, also Cross-Ref für Foren. Oh Gott, jetzt fangen alle an zu weinen, die wirklich Ahnung davon haben und denken sich so, oh, was redet der? Entschuldigung, manchmal denke ich so, es wäre doch.
Es ist eine Analogie, es ist nur eine Analogie und mal gucken, aber es ist auf jeden Fall ziemlich kompliziert.
Ja.
Gut, was haben wir sonst noch für Tools? Also das in diese Tool-Ecke zu schmeißen, ist fast zu schade. Das ist fast schon eine Revolution. Nein, nicht ganz, aber es ist schon ein ziemlicher Schritt. Und zwar PLOS Biology und PLOS Genetics. Ich muss sagen, ich weiß nicht, warum nur diese zwei PLOS-Journale, aber diese beiden wollen jetzt den sogenannten Resource Identifier, RRID, nutzen, um in ihren Artikeln, also die Autoren sollen in diesen Artikeln entsprechend die Materialien, die sie genutzt haben, klar zuordnenbar machen können. Und das klingt jetzt erst mir so, denken Sie so what? Das ist echt ziemlich cool. Das kann die Reproduzierbarkeit wirklich noch um einiges hochschrauben, weil man dann nicht weiß, okay, dieses Enzym kam von diesem Hersteller, dann haben sie das Gerät genutzt und ich glaube auch Software soll da auch noch mit einfließen. Also das ist schon eine sehr coole Sache. Und ich hoffe, das findet auch bald Zulauf bei anderen Sachen. Wie schon gesagt, das Einzige, was mich da irgendwie stört, ist, dass es jetzt nur bei diesen beiden Journalen ist, aber vielleicht haben die jetzt einfach Pilotcharakter und dann wird sich herausstellen, ob das aufgeht oder nicht.
Also das bezieht sich auf Ressourcen, die du sozusagen zum Prozessieren deiner Forschungsdaten benötigst. Oder geht es auch wirklich um Datensätze?
Es geht darum, nein, das geht um, ich stehe im Labor und ich nutze, hier steht sogar Modellorganismen, Antibodies, Tools. Soll also heißen, wenn du jetzt eine Maus nutzt, eine Mausmutante oder irgendeine Fliegenmutante irgendwie nutzt, dann bekommt die in dieser Datenbank eine feste ID und kann damit ganz klar wieder referenziert werden. Und das heißt, wenn jemand das nachkochen möchte, dann kann er sich diesen gleichen Organismus bestellen oder er hat einen Antikörper, den wurde irgendwie genutzt, um Western Blot zu machen oder irgendwas in der Art, kann er sich genau dieses Ding nachbestellen und das Experiment nachmachen. Das ist sehr cool.
Schlägt so ein bisschen in die Kerbe, die wir auch schon mal diskutiert haben. Es bräuchte eigentlich genaueste Anleitungen von Forschungsrezepten. Ne? Hat man, glaube ich, sogar ein, zwei Plattformen schon mal angesprochen, wo du sozusagen nicht nur alle verwendeten Materialien und alle verfügbaren Parameter zur Hand hast und die nachbauen kannst, sondern jetzt halt auch tatsächlich die Ressourcen, die du darüber hinaus noch brauchst.
Genau. Ich mache mich da ja immer wieder unbeliebt, indem ich Leuten sage, dass das alles komplett automatisiert werden müsste und dann kann man es programmieren. Aber na gut, kommt vielleicht irgendwann mal. Gut. Nee, aber das ist also, ich kann das hier nicht genug herausstellen. Das ist ein echt echt wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ja, ich hoffe sehr, dass das weiter Anwendung findet. Dann hat mir Ayosha, ein Freund von mir, einen kleinen Link zugeschoben. Und zwar, der hat das Tool ausgegraben, Dogear. Und da gibt es auch ein schönes Video auf der Webseite. Ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz, ist schon ein bisschen her, dass ich drauf geschaut habe. Letztendlich, und jeder, der sich das anschaut und diese anderen Tool genutzt hat, wird die Ähnlichkeit erkennen. Es ist so eine gewisse Mischung aus einem Mindmapping-Tool und einer Bibliothekssoftware, nicht wie ist das, eine Referenzsoftware. Mhm. Und die arbeiten, stand glaube ich auch dabei mit JabRef. Das ist so ein Open Source Organisationstool für die Papersammlung zusammen. Und auch, ich glaube, das andere Tool, was ist denn das hier, sieht aus wie ein bisschen wie FreeMind oder so, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es, man muss sich das Video mal anschauen, das ist relativ cool, wie man sozusagen Hierarchien aufbaut, wie man Dokumente annotieren kann und dann diese Annotationen innerhalb von diesem Baum aufgenommen werden können und dann Sachen da durch die Gegend geschoben werden können. Das sieht ziemlich cool aus. Ich muss mal gucken, wie ich das hier sozusagen in meinen Arbeitsworkflow einbauen kann. Ich will's mal durchspielen. Also ich nutze momentan hauptsächlich Zotero für meine Sachen und bin damit eigentlich ganz zufrieden. Aber das bringt hier noch einen ganz anderen Level mit rein, um auch Sachen zu organisieren.
Mhm. FreePlane ist das, was Sie noch nutzen.
Ah, genau. Gut. Ja. Dann habe ich noch, das war mir gar nicht bekannt, also nicht, dass ich das jetzt irgendwie glaube, als Tool in nächster Zeit nutzen zu können, aber es gibt vom Public Knowledge Project gibt es eine Software, glaube ich, die entsprechend genutzt werden kann, um eigene Journale zu fahren. Das ist Open Journal System. Und also nur falls jemand mit dem Gedanken spielt, ein Journal zu gründen, kann er sich da mal sich das anschauen. Ich bin da über einen Artikel in der Telepolis, glaube ich, gestolpert, den wir, glaube ich, auch später nochmal ansprechen. Also nur so als kleiner Link, falls da irgendjemand irgendwelche Ambitionen hat.
Naja, ja. Günstig ist ja gerade die Zeit, wo so neue Journale aus dem Boden sprießen. Es gibt bestimmt auch irgendwie noch so einen indischen Predator-Anbieter, der das gebrauchen kann.
Nein, wahrscheinlich.
Spaß.
Ja.
Was es alles gibt. Unglaublich. Ich bin jetzt mal wieder erstaunt, dass ich es gibt im Prinzip nichts, was, wo es nicht begeisterte Leute gibt, die sich so extrem da rein nörden, dass am Ende für andere nutzbare Dinge bei rausfallen. Das ist schon irgendwie echt bemerkenswert.
Ja. Also ich habe keine Erfahrung damit gemacht, aber wenn irgendjemand noch sich dazu äußern möchte, der es vielleicht genutzt hat und sagt, es ist super toll oder es ist vielleicht doch irgendwie nicht so ganz das, was es verspricht, sind wir wie immer für Kommentare offen, aber es sei hier einfach mal nur verlinkt, falls jemand irgendwie in die Richtung gehen möchte.
Genau. Apropos Leute, die sich finden und Dinge tun, von denen dann andere Leute partizipieren können oder profitieren können. Bist du schon mal in die Situation gekommen, dass du diese ganze Open-Geschichte jemandem erklären musst, der davon keine Ahnung hat? Und das möglichst nicht so auf so einem Nerd-Niveau, sondern eher so auf so einem allgemeinverständlichen Niveau?
Nicht nur ein.
Das dachte ich mir nämlich auch. Das ist ein Szenario, was mir sehr bekannt vorkommt. Und tatsächlich ist es hin und wieder gar nicht so einfach, explizite Begriffe, die wir so leicht verwenden und genau wissen, was damit gemeint ist, die andere aber ganz anders verstehen. Und tatsächlich ist es immer relativ schwer, Begriffsdefinitionen zu fahren. Und es gibt ja also diesen Open-Begriff, diesen Open-Knowledge-Begriff und es gibt ja diese Open-Definition, an der kann man sich ganz gut entlanghangeln, die sozusagen auf so einer Lizenz- und Motivationsebene versucht zu beschreiben, was denn eigentlich Open ist. Und dann gibt es aber wahnsinnig viele Begriffe, die drumherum, die sozusagen das Konzept Open verwenden und es mit etwas kombinieren, was dann wiederum einzelne Bestandteile vielleicht verändert oder Besonderheiten hinzubringt. Und da kommt man dann sehr, sehr oft ins Schlingern. Und es gibt wahnsinnig viele Erklärungen an vielen Orten im Netz, verteilt. Und jetzt haben sich tatsächlich nach einem Workshop, glaube ich, nach der OpenCon, der Ross Mounts und John Tennant mal hingesetzt und haben angefangen, so ein Open Glossary zu schreiben. Und das verlinke ich mal, denn tatsächlich sind sie einfach hergegangen und haben mal die ganzen Begriffe, mit denen man so um sich schmeißt, einfach mal in ein Dokument geschrieben und haben versucht, möglichst kurz dahinter zu schreiben, was es ist, was es sein soll, können muss, also sein soll, Schrägstrich können soll, Schrägstrich können muss, und jeweils auch ein Beispiel mit dazu zu verlinken. Und das ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt nicht schick oder sowas. Es ist halt ein einfaches Word-File oder irgendwie sowas, wo halt einfach runtergeschrieben ist, so ein paar Kerndefinitionen. Am Ende gehen sie dann noch auf die Arten von Open Access ein. Haben vor allen Dingen auch, was ich ganz gut finde, mal diese ganzen, wie sie es nennen, deprecated terms mit aufgenommen. Ja, sowas wie Green Open, Gold Open, Gratis, Libre Open Access, Diamond Open Access, was es dann im Laufe der Zeit nicht alles gab. Und haben auch alle Principles und Declarations mit dazu verlinkt, die sozusagen von internationalem und wichtigem Stand sind. Gehen auf Lizenzen ein, gehen auf Journal-Typen ein, gehen auf Metrics, unterschiedliche Metriken ein, gehen auf Sprachen, Tools und sonst was ein. Das ist also was, was man sich durchaus mal bookmarken kann und wenn man sowas braucht, einfach schnell hervorziehen kann und mal nachschlagen kann.
Mhm. Oder der Mutter in die Hand drücken kann, damit sie sich mal mit einem verständigen kann.
Gibt es eigentlich so ein, also gibt es bestimmt, aber gibt es ein schönes Beispiel von, was ich denke, ich tue, was meine Mutter denkt, ich tue und was meine Freunde denken, ich tue, wenn mit Open Science?
Noch nicht.
Also wenn da jemand was wirklich Schönes kennt, dann sagt uns bitte.
Das wäre mal, das würde ich mir ausdrucken.
Ja.
Okay, ja, dann geht's gleich in die Kategorie Activism rüber, würde ich sagen. Ich habe vorhin erwähnt, dass mir dieses Publishing-System in einem Telepolis-Artikel über die Füße auf die Füße gefallen ist. Und zwar, das ist ein Artikel über die Aktion vom Christian Gutknecht, von dem wir auch schon einige Male hier Sachen zitiert haben, meines Erachtens. Ne? Das ist ja gut, der möchte für die Schweizer Hochschulen, ist das meines Erachtens, ne? Ja, für die Schweizer Hochschulen möchte er eigentlich ganz gerne mal wissen, wo geht eigentlich das Geld hin? Also welche Publisher bekommen wie viel Geld von den Bibliotheken, und das ist wohl nicht ganz einfach. Und da sucht er dann entsprechend, oder hat er mittlerweile auch zusammenbekommen, als Crowdfunding-Projekt hat er darum gebeten, 5.000 Schweizer Franken waren es, ja genau, 5.000 waren es, und die hat er auch schon bekommen, um da entsprechend finanzielle Mittel für Rechtsstreite parat zu haben, um dann entsprechend an diese Informationen zu gelangen. Ja, das ist durch, von daher braucht er gar keinen Support mehr, aber wer noch Geld über hat, kann seine Sympathie bekunden. Wird sicher für andere nette Zwecke genutzt.
Mhm. Ist ja auch gerade sozusagen eine durchaus aktive, ein durchaus, durchaus aktiver Aspekt, weil wir hatten es Ende letzten Jahres, wo auf GitHub auch die ersten Auswertungen liefen von welche Hochschulen in Deutschland für welche Journale eigentlich wie viel Geld ausgeben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob richtige Summen drin standen oder ob es bloß Anteile waren. Das Ganze war aufbereitet, glaube ich, von Naiko Jahn. Ist in einer unserer letzten Folgen auf jeden Fall besprochen worden. Und das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, das mal für die Schweiz sich anzuschauen. Hatte ich so das Gefühl. Wo wir gerade bei Aktivismus sind, Coding Da Vinci, sagt dir was?
Nee, sagt mir nicht. Ich glaube, nee, es klingt so bekannt, aber nee, ich könnte jetzt aus dem Stegreif gar nichts sagen. Ich gucke gerade mal auf die Seite.
Okay.
Nee, habe ich überhaupt nicht, nein.
Coding Da Vinci ist ein Kultur-Hackathon. Ist eine Initiative, die gefördert wird von der Deutschen Digitalen Bibliothek, der Servicestelle Digitalisierung Berlin, der Open Knowledge Foundation und der Wikimedia Deutschland. Und ist so eine Art ja, Programmierwettbewerb. Also im Prinzip ein klassischer Hackathon. Leute, die sowohl das Thema Coding als auch das Thema Kultur interessieren, kommen zusammen und versuchen mit frei verfügbaren Daten von Museen, von Archiven, von Bibliotheken neue Anwendungen zu programmieren. Und das Ganze ist im letzten Jahr das erste Mal, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich das erste Mal war, auf jeden Fall war es im letzten Jahr, hat es im letzten Jahr stattgefunden, so rum, waren gut 150 Teilnehmer und ich glaube, da die haben mit so knapp über 300.000 Mediendateien unter freien Lizenzen von 16 Bibliotheken, Museen und Archiven, wenn mich nicht täuscht, rumhantiert und am Ende entstand eine ganze Reihe von Anwendungen. Also Apps, die mit Blick auf Kulturinstitutionen einen Mehrwert generieren. Also Museums-Apps oder keine Ahnung, du konntest irgendwie, in Berlin gab es da relativ coole Sachen, wo du sozusagen durchs alte Berlin geführt wurdest, anhand von alten Bilddateien, Videodateien, sowas in dem Dreh. Und dasselbe soll auch dieses Jahr nochmal stattfinden, also den Hackathon soll es auch dieses Jahr wieder geben. Und dazu kann man Coding DaVinci gleich zweimal oder auf zwei verschiedene Arten und Weisen unterstützen. Zum einen gibt es eine Crowdfunding-Kampagne auf Start Next, wo sie einfach versuchen, so ein bisschen Geld einzusammeln, um diesen Hackathon wirklich stattfinden zu lassen. Da gibt es das Ganze soll nicht nur der Organisation der Veranstaltung helfen, sondern soll tatsächlich auch denjenigen Programmierern und Designern, die sich jetzt ehrenamtlich sozusagen mit dem Thema auseinandersetzen, einfach ein bisschen finanzielle Mittel als Unterbau zu geben, damit sie sich auch über die Zeit, die sie ehrenamtlich erübrigen können, damit weiter auseinandersetzen können. Vor allen Dingen geht es darum, dass man ein paar bezahlte Kräfte anstellt, die im Vorfeld dieses Hackathons bei der Aufbereitung der Kulturdaten, die von Museen und Bibliotheken und so weiter kommen, einfach helfen, sodass, wenn der Hackathon stattfindet, dass diese Daten einfach schon zur direkten Nutzung vorliegen. Der zweite Weg, da ein bisschen Coding DaVinci unter die Arme zu greifen, der wendet sich vor allen Dingen an Kulturinstitutionen direkt, denn es gibt einen Call for Data, wo man die Kulturinstitutionen anspricht, wenn es denn jemanden gibt, der da draußen Datensätze hat, die unter einer offenen Lizenz, zum Beispiel Open Source oder einer der Open Definition angemessenen Lizenz, also Creative Commons und sowas in dem Dreh, wenn Daten vorliegen und eine Institution diese Daten hat, wäre es toll, wenn sie die Daten spenden würde, damit für diesen Hackathon entsprechend viele Daten da sind, mit denen die Leute auch was anfangen können. Mhm. Genau. Finde ich super.
Nee, klingt super, auf jeden Fall. Mal gucken, was da abgeht. Was ist da die Deadline nochmal?
Ich glaube, der Hackathon selber findet im April und im Juni statt. Und für die Crowdfunding-Kampagne, das sind jetzt noch 20 Tage und der Call for Data hat ein 9. März, irgendwie sowas in dem Dreh.
Hier steht's ja. Okay. Gut, also man kann sich noch beteiligen. Also
auf jeden Fall.
Berufen fühlt. Gut.
Auf jeden Fall. Und ein weiteres Projekt hat ein paar Neuigkeiten. Und zwar hat Mozilla Science sich selbst eine neue Webseite spendiert. was jetzt noch keine wahnsinnige News ist. Aber tatsächlich hatte ich bei Mozilla Science immer einen Aspekt vermisst. Und zwar, du hast immer wahnsinnig viel gehört über, hier ist ein Projekt, was wir noch fördern und hier ist ein Projekt, was über uns stattfindet und hier ist ein Projekt, wo wir Leute zusammengebracht haben, die daran arbeiten. Aber diese Projektlandschaft war nie richtig nachvollziehbar. Es haben immer Leute darüber gebloggt und auch Mozilla Science selber hat ja auf seinem Blog immer darüber berichtet, gerade wenn so haptische Treffen stattgefunden haben. Aber jetzt haben sie so eine Art Projektkatalog mit eingebaut. Nennt sich Collaborate, wie auch sonst. Darin kannst du tatsächlich jetzt in den Projekten mal ein bisschen rumsurfen, die über Mozilla Science entstanden sind und kannst vor allen Dingen auch selber Projekte einreichen, was ich ganz cool finde.
Es macht die Sache sehr viel übersichtlicher, denn wie du selber sagst, die haben immer wieder rausgeworfen, oh, ist noch dies und das, dieses Projekt und so. Das ist wirklich schön, das ist auch sehr schön strukturiert, sogar gleiche noch mit Repo-Einbindung, also sozusagen die GitHub-gehosteten Repos werden hier gleich noch unten gleich mit angezeigt, das ist echt schön. Und auch die Leute, die da mitwirken, das ist doch schön.
Fand ich auch. Also ich mag das ja, wenn man sich so einem Thema oder so einem Projektträger, nenne ich es mal, ganz fürchterlicher Begriff in der deutschen Forschungslandschaft, aber naja, wenn man sich so einem Thema nähern kann über die Projekte, die entstanden sind und die so ein bisschen nachvollziehen kann und dann auf das dahinter kommt, auf das Größere sozusagen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend.
Das sind auch coole Projekte, also ja, sag ich mal so als Bioinformatiker hier, so Phylowiz und oder Cytoscape.js, das sind echt coole Sachen. Uiuiui, ah, sehr schön. Ja, gut, wo sind wir dann hier?
Ich habe eine neue Kategorie eingeführt.
Yay!
ohne dich zu fragen. Verdammt.
Überhaupt kein Problem. Nee, ich denke, das trifft's, ja.
Meta. Ich finde ja, jeder Podcast braucht so ein bisschen Meta-Ebene, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Mein Gott, jeder Podcast braucht so ein bisschen Meta-Thema. Aber das Meta-Thema bei uns soll nicht das Podcasten sein, sondern soll natürlich auch die Wissenschaft sein. Auf jeden Fall haben wir oftmals Themen drin, die uns in der Vorbereitung der Sendung so ein bisschen, wo es uns schwerfällt, die einzuordnen. Wo kann es jetzt reinpassen? Oftmals hat man Themen, die einfach in verschiedene Sachen passen könnten gleichzeitig. Wo erwähnt man sie jetzt? Oder sie passen in keins so richtig. Also dachte ich mir so, machen wir doch einfach so eine Metakategorie auf und schmeißen da einfach rein, was da reingehört.
Das Potpourri an Resten.
Genau.
Paella
genau.
Unter den Themen. Oder die Frühlingsrolle. Oder welchen, was gibt's noch so? Wie auch immer, ihr wisst.
Genau. Und was ich da als erstes reingeschmissen habe, sind zwei Blogposts, auf die ich gestoßen bin. Beide bei PLOS, in den PLOS-Blogs erschienen von zwei Bloggerinnen und Bloggern, die aus verschiedenen Bereichen kommen. Ich glaube, eine aus Public Health, die andere aus der Paläontologie, die beide mal einen Blogpost darüber geschrieben haben, wie sie eigentlich wissenschaftliche Literatur für sich nutzen. Und das fand ich ganz spannend, weil mich das wieder so ein Stückchen weit auf mich selber zurückzieht, der ich ja kein Wissenschaftler bin, wie ich nicht müde werde zu betonen. ja. Dennoch aber leidlich begeistert von der Wissenschaft selbst bin. Mhm. Und in beiden Listen, die haben jetzt so ein bisschen aufgegliedert, how do I use the literature? Und in beiden Listen, die sie so ein bisschen bulletpointartig gestaltet haben, finden sich eigentlich dieselben Argumentationen. Also, an oberster Stelle steht bei beiden tatsächlich ihre eigene Forschungsarbeit. Ja? Und dann geht es so ein bisschen auseinander. Für den einen ist es halt dann wichtig, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu bekommen, wenn er denn mal sich in Interviews äußern muss oder Talks vorbereiten muss oder Manuskripte reviewen muss. Die andere argumentiert eher in die Richtung, na, das ist schon ein ganz netter Input für meine Nebenprojekte, Und dann kommen aber am Ende beide wieder auf einen gemeinsamen Nenner, indem sie nämlich einfach sagen, das ist unglaublich wichtig und für mich eine unglaubliche Inspirationsquelle, wenn ich einfach Dinge schreiben muss. Ob ich sie jetzt mal in meinen Blog schreibe oder so ein bisschen Wissenschaftskommunikation nach außen betreiben muss. Dafür ist das der Konsum von wissenschaftlicher Literatur für mich einfach sehr bedeutend. Und genau an der Stelle habe ich halt so gedacht, das ist genau mein, auch meins. Ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und sozusagen mal über den eigenen Tellerrand zu gucken und in die verschiedensten Bereiche auch mal schnuppern zu können und auch sich mal anzugucken auf so einer Metaebene wieder. Weil wenn ich irgendwie so ein Bioinformatik-Thema auf PJ mich mir anschaue, dann verstehe ich da im Zweifel von der Hardcore-Wissenschaft relativ wenig.
Ich auch nicht. Mist, ich doch.
Ne? Aber ich finde es spannend, einfach zu sehen, wie sind die Studien aufgebaut, wie haben sie das gemacht, wie haben sie die Auswertung gefahren, was nutzen sie zur Auswertung, wo haben sie die Daten erhoben, was machen sie mit den Daten. Das finde ich einfach, ist irgendwie eine spannende Geschichte, die auch tatsächlich mir für meine eigene Arbeit im Beruf dann tatsächlich was hilft, wenn ich sehe, man kann ja auch mit dem Datensatz noch so und so umgehen und ich kann den beispielsweise so halbautomatisch bereinigen von Extremwerten oder was weiß ich, dummes Beispiel, aber naja. Und da fand ich mich so ein Stückchen in beiden Artikeln wieder und fand das ganz spannend und dachte mir so, ja, man kann ja mal fragen, wie nutzt ihr eigentlich da draußen wissenschaftliche Literatur?
Genau. Ein wichtiger Punkt hier ist ja auch Passion und Lateral Thinking. Das fand ich auch sehr schön.
Ja,
genau.
Absolut, absolut.
Ja. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich habe das jetzt leider nicht parat. Wo ist denn das? War das der Die Kunst des klugen Handelns? Das ist ein Buch. Ich glaube, da wurde es auch. Ich meine, das ist meine Quelle. Ich werde es nochmal nachschauen. Meines Erachtens war das in diesem Buch Die Kunst des klugen Handelns, dass dort gesagt wurde, dass Wissenschaftler leider so ein bisschen das Problem haben, dass sie die Literatur ihrer Domäne sehr gut kennen und das auch entsprechend umsetzen, aber das nicht auf andere Domänen übertragen. Und ich hoffe ja, ich meine zumindest, dass ich da ein bisschen anders rangehe. Und zwar, ich habe auch in meiner Sammlung an Literatur habe ich auch so Sachen wie irgendwie Sport oder solche Sachen oder Gesundheit und alle solche Späße. Und da hoffe ich, da ein bisschen auszubrechen. Und zwar ein Ding, ich weiß nicht, ob jedem der Begriff Barfußlaufen bekannt ist. Natürlich kennt man Barfußlaufen, aber so Minimal Footwear und solche Sachen. Also ich laufe schon seit vielen, vielen Jahren laufe ich mit Minimalschuhwerk, also das sind Vibrant Five Fingers, aber man kann auch sonst was nutzen. Ich habe auch andere Sachen schon vorher gelaufen. Und lustigerweise gab es dann irgendwann 2010 von dem, ich zitiere immer falsch, wie ist der David? Ist auf jeden Fall ein Professor in Yale, the Barefoot Professor. Wir können mal auch das Video verlinken. Da gab es auf YouTube auch ein entsprechendes Video dazu. Und das ist auch so ein schönes Ding, wo man hier sagen kann, ja klar, hier hat jemand das mal biomechanisch durchgerechnet. Mit diesem Minimal Footwear hat man einfach einen anderen Lauf, diesen Forefoot Strike, diesen Vorderfußlauf. Und hier kann man das mal wissenschaftlich belegen. Und jetzt muss man das eigentlich so als Wissenschaftler auch umsetzen. Das andere ist, das geht ja auch gerade so ein bisschen durch die Presse, ist dieses Standing is the new smoking, also Sitting is the new smoking, also sitzen unser Tagesablauf findet bei vielen Leuten nur noch vom Rechner statt und das heißt, wir haben viel zu wenig Bewegung, haben diese monotonen Positionen und da gibt es viele Studien, die das einfach klar zeigen, auch die zum Beispiel Korrelation mit Darmkrebs, je mehr du sitzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen und also ich nutze Artikel auch für solche Sachen. Und wenn dann Sachen, die in sagen wir mal, teilweise in der breiten Presse ausgetreten werden, da nochmal reinzugehen und Sachen nachzuschauen und auch teilweise Fehler zu entdecken oder der Sache nachzugehen und dann noch mein Lebensstil anzupassen. Also ich hab einen Stehschreibtisch schon seit einer Weile. Was heißt ein Stehschreibtisch? Eine Weile lang hatte ich eine Pappbox, wo mein Laptop drauf stand. Und dann habe ich irgendwann mal von Kollegen so einen Laptop-Halter bekommen. Und ich denke, da kann man auch viel rausholen. Und das ist manchmal das Problem, dass wir zu eng gestrickt sind, wenn wir mit solcher Literatur arbeiten. Das ist, denke ich, hier auch schön nochmal gesagt, dieses Passion Lateral Thinking Discovery, sozusagen, dass man ausbricht aus seiner eigenen Fachwelt und von diesem reichen Fundus an Wissen, der da generiert wird, auch irgendwie profitiert. Mhm. Eins, aber noch, wo wir dabei sind, ein Problemthema ist, glaube ich, immer noch Ernährung. Und da gibt es diesen coolen Slide, glaube ich, wo nicht leid, das ist glaube ich so ein Comic, wo irgend so ein Nachrichtensprecher vor so einer Scheibe sitzt, wo dann irgendwie verschiedene Nahrungsmittel drauf sind und dann eine andere Scheibe Cause oder Reduce oder was auch immer und dann irgendwie Cancer oder sonst was. Also da ist leider sehr viel Bewegung immer drin und da konnte ich mich noch nicht irgendwie gänzlich an ein Paper festlegen, an dem ich jetzt meine Ernährung irgendwie festmachen kann. Ich denke, das ist auch ein zu komplexes Thema. Naja, aber ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass man halt ausbricht aus seinem eigenen kleinen Mikrokosmos und nicht nur The Journal of My Little Field irgendwie anschaut, sondern irgendwie auch wirklich mal die größeren Sachen anschaut.
Ja.
Und umsetzt. Und umsetzt natürlich, genau. Ja, was haben wir sonst noch? Ich habe hier noch verlinkt, und zwar die Videos von der Coast Science sind verfügbar, zumindest einige. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles abdeckt. Also Coast Science Gemeinschaft Forschen und Publizieren im Netz, also eine Konferenz. Und da gibt es jetzt die ersten Videos entsprechend am Start.
Genau.
Ich habe keins angeschaut. Hast du da irgendwas noch? Ich habe es noch nicht angeschaut, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist eine Initiative, die wieder von Foster Open Science, hatten wir schon mal erwähnt, in Folge 27, genau, glaube ich, das letzte Mal, gefördert wurde. Das ist sozusagen so eine Vortragsreihe. Ich glaube, das ist sogar eine Reihe.
Genau, es ist eine Online-Konferenz, beziehungsweise sie nennt es, du hast recht, es ist eine Video-Lecture-Reihe. Also
genau.
Das als Konferenz zu bezeichnen, ist eigentlich falsch. Das ist nämlich über einen weiteren Zeitraum gestreckt.
Genau. Und da gibt es jetzt halt die ersten vier oder sind es schon fünf Termine gab es jetzt. Und da haben die Vortragenden, sind halt aufgenommen worden und die entsprechenden Folien sind zur Verfügung gestellt. Und man kann sich jetzt halt zu diversen Themen einfach diese Vorlesungen anschauen. Da sind eine ganze Reihe bekannter Namen mit dabei. Lambert Heller hat die Einführung mitgemacht. Christian Heise hat über Projektmanagement in vernetzten Forschungsprojekten gesprochen. Cornelius Puschmann über das wissenschaftliche Publizieren und Qualitätssicherungsverfahren. Ich glaube, die aktuell erschienene Ausgabe war jetzt von Birgit Schmidt und Margot Barkher zum Thema gute wissenschaftliche Praxis. Und ich glaube, ein Termin steht noch aus. Und zwar, der war auch schon, aber die
18.
Aufzeichnungen sind noch nicht da.
Genau.
Von Marco Tulney und Jana Neumann.
Genau, und ich glaube, der Lambert hat das Ganze auch organisiert, wenn ich mich da recht entsinne. Ne? Mhm. Also hier steht auch sogar, wer hilft weiter. Also ich denke mal, das ist auf seinem Mist gewachsen. genau, also das ist empfehlenswert. Ich habe es noch nicht reingeschaut, aber die Referenten sprechen schon mal sehr, dass das eine lohnenswerte Sache ist. Jo, gut. Dann habe ich noch was rausgegraben. Das ist, ich glaube, das war im Guardian ursprünglich. Muss ich gerade mal nachschauen. Das ist ein Artikel, der da lautet, genau, das war im Higher Education Network. Das ist so eine Subkategorie im The Guardian. Und reden sie sozusagen über das Ende vom PDF. Gut, ich meine, wir wissen, dass das PDF repräsentiert sozusagen die Druckformen. Das heißt, eigentlich nur digital gewordenes Papier, wenn man das so möchte, mit allen Nachteilen, die das mit sich bringt. Vielleicht sogar auch Vorteile, wenn man das möchte. Und ich glaube, sie gehen hier hauptsächlich auf eine Initiative von ResearchGate ein, die nämlich ein eigenes Format zum Besten geben möchten. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das gut heißen möchte. Ich weiß nicht, wie offen dieses Format gehalten ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es gibt halt auch, Alternativen. Wie auch immer, auf jeden Fall soll es hier darum gehen, aus diesen alten, alten Strukturen auszubrechen, also PDF hinter sich zu lassen und da mehr Möglichkeiten der Interaktion und Einbindung von Grafiken und Text entsprechend möglich zu machen. Und mal sehen, was daraus kommt. Ich glaube, das müsste eigentlich auch schon da sein. Ich muss gerade mal schauen. Ich habe hier noch einen anderen Link eingebaut. Mhm. Es gibt auch bei in dem Blog von ResearchGate haben die das auch mal präsentiert. Die nennen es, glaube ich, RG-Format, also ResearchGate-Format. Ich habe jetzt hier ganz ehrlich gesagt keine Spezifikation gefunden. Das heißt, ich weiß nicht, ob das auch offen ist und wie das in oder welche Software das irgendwie gießen kann. Ja. Kann man sich nochmal anschauen. Es gab da noch Anmerkungen auf Twitter meines Erachtens dazu, dass das Ganze natürlich auch schon in einer gewissen Weise existiert.
Ja.
Und ja, bitte.
Also ich meine, wenn du dir das Format basiert ja auf so einer zweigeteilten View Sicht. Entschuldigung. Also du hast links den Artikel und hast rechts Zusatzinformationen. Und wenn man sich das anschaut, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was Faculty 1000 Research macht, die das Paper geben und die Paper-Informationen und dazu so eine Informationsspalte, wo sie alles mögliche andere haben. PeerJ hat einen ähnlichen Aufbau. Da sind die Spalten halt ein bisschen schmaler, aber die Information ist letztendlich genau dieselbe. Das ist grafisch ein bisschen anders gemacht bei ResearchGate. Ich vermute mal, und das ist ja ein Thema, was wir auch schon oftmals hatten, auch mit der Einführung dieses ResearchGate-Score, ne, dieses RG-Score. Das ist halt Plattformitis.
Genau.
ResearchGate versucht halt, das, was es auch außerhalb von ResearchGate schon gibt, auf diese Plattform zu heben, um die Leute auf dieser Plattform zu halten. Weil das natürlich das Einzige ist, womit sie auch Geld verdienen. Das kann man ihnen nicht verübeln. Aber ich finde es halt immer ein bisschen merkwürdig, da jetzt ranzugehen und zu sagen, das ist jetzt hier der vollkommen neue Weg of presenting Research Ads also dieser Duktus ist halt merkwürdig und naja.
Es ist ein ziemlich fieses Silo. Man merkt das schon. Habt ihr mal bei ResearchGate mal versucht, einen Link auf ein Paper nach außen zu bekommen?
Ja.
Das ist so seltsam. Also es ist eigentlich ist nicht nachvollziehbar. Es ist wirklich sehr silo und sehr magnethaft, das daran zu ziehen. Und noch ein gutes anderes Beispiel, was es auch sehr sehr schön macht, diese Aneinanderführung, ist bei eLife diese Lenses Darstellung, wo du auch wirklich, du hast auf der einen Spalte hast du diese hast deinen Text und kannst dann klicken und dann kommt entsprechend das Bild dazu, das gerade die Figure, die besprochen wird oder die Tabelle, die besprochen wird. Das ist echt richtig richtig schön, um das anzugehen. Und ich glaube, erinnere ich mich da richtig, ich sollte erstmal nachschauen, bevor ich jetzt hier irgendwie irgendwelchen Leuten irgendwelche Sachen in den Mund lege. Ich meine, Björn Brems hat auch kürzlich darüber geschrieben, dass er keine Sachen mehr reviewt, wo das nicht so schön machbar ist. Ich muss jetzt mal kurz in seinen Blog hier schauen.
Ja.
Ja, hier steht so, ja, Publishers, stop torturing your reviewers. Und ja, okay. Genau, ja. Da können wir noch mal drauf verlinken. Also es ist jetzt noch mal sozusagen eine weitere Meinung in der Richtung, dass das natürlich sehr viel besser geht, als das die meisten Leute machen. Und wer mal gereviewt hat, der bekommt meistens halt irgendwie so ein super hässliches PDF mit Zahlen an der Seite, um die Linie zu, sagt man, die Zeile zu benennen und dann noch irgendwie die Figures irgendwo hinten angehängt und man muss die gegenhüpfen. Und also man kann sich das irgendwie nett arrangieren, wenn man einen großen Bildschirm hat oder zwei Dokumente. Also ich mache meistens zwei PDF, das PDF halt in zwei verschiedenen Viewern auf und kann natürlich gegenspringen, aber das ist nicht optimal. Und da gibt es heutzutage viel bessere Möglichkeiten und die sollte man nutzen und das möglichst in einem offenen Format und nicht in so einem silösen, kann man das sagen, siloartigen Approach, den hier ResearchGate bringt. Dennoch, also wichtiges Thema, was noch mehr angegangen werden muss, und es gibt ja sehr, sehr gute Beispiele, die das auf offenen Standards, sprich in dem Fall HTML oder HTML5 genauer gesagt, und ein bisschen JavaScript entsprechend implementieren können.
Ja. Ich fand's, ich hatte irgendwann mal vor, eigentlich wäre es doch eine gute Idee, bei ResearchGate wie so eine Art Tunnel zu haben, wo wir einfach jede Folge Open Science Radio auch bei ResearchGate reinpumpen. Und dann erscheint das nicht machbar. Es ist
keine API, ja.
Geht nicht. Also ich wüsste noch nicht mal wo. Ich müsste quasi jede Folge als ein Research-Objekt anlegen. Das geht aber nicht, weil du dir dann irgendwie Informationen aus den Fingern saugen müsstest, bloß um dieses blöde Formular ausfüllen zu können.
Ja.
Es ist
leider wirklich das Facebook der Wissenschaft. Ja. Also es ist
selbst auf Facebook ist man noch freier.
Ja, ich weiß. Also ich habe mich aus Facebook rausgehalten und ich hoffe, ich überlebe das Ganze. Das nimmt ja auch langsam ab.
Ja. Bold Move, wenn ich für 2017 das Ende von ResearchGate voraussage, oder?
Oh, das wäre cool. Ja.
Nein.
Ach, ich weiß es nicht.
Ich glaube, auf die Diskussion sollte man sich auch gar nicht einigen. Es ist halt yet another Plattform, auf der Wissenschaftler einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für ihre Person haben können. Und das ist im Zweifel gar nicht schlecht ist, wenn die Wissenschaftler als Wissenschaftler auch so ein Stückchen weit sich selber präsentieren können und ihre Arbeit. Das kommt dem Ganzen, glaube ich, auch entgegen, dass man nicht nur die grauen Eminenzen in den Elfenbeintürmen sieht, sondern auch die arbeitenden Wissenschaftler dahinter.
Ja, insofern. Das ist wohl wahr. Sei das gerade mal so akzeptiert. Ja, ich packe auch meine Sachen drauf, muss ich auch sagen. Also es ist genau das, man muss ja irgendwie hier sich zum Besten geben und sich hier dem Markt stellen.
Genau.
Aber na gut, es ist nicht optimal. Das kann man mal einfach so verzeichnen. Und wie schon gesagt, ich finde es unmöglich, ich gehe hier auf ein Paper, ich möchte einen Link. Und ich habe hier, bin ich zu doof oder gibt es keine Links nach draußen? Es gibt sie nicht, oder?
Ich glaube, du musst halt, wenn du was haben möchtest, das als irgendwie Research anlegen. Aber,
du willst es hier, du musst, die wollen natürlich motivieren, dass die Leute es von ResearchGate runterladen, dass du alles möglichst da raufschmeißt. Das ist halt deren Prinzip dabei. Und Silo nennt man das.
Ja.
Okay, gut. Dann sind wir eigentlich hier am Ende angelangt, ne?
Das ging schneller als gedacht. Also die Liste war so ein bisschen erschlagend, als ich sie am Anfang gesehen habe.
Ich muss gestehen, ich habe ja auch ein paar Stunden die nächste Folge rübergezogen, weil mir da dann doch die Tiefe wieder fehlte. Ich wollte die Leute nicht mit allzu viel Stümperei, also noch mehr Stümperei dann belästigen. Also von daher, ich hoffe, beim nächsten Mal können wir das etwas fundierter angehen und die Sachen habe ich dann erstmal rausgenommen. Die pressieren auch nicht und von daher kann man sich das dann noch fürs nächste Mal aufsparen. Genau, gut.
Was
dann,
ich außerordentlich begrüßenswert finde, das möchte ich hier, weil wir zwischenzeitlich auch mal eine ganz große Lücke hatten, möchte ich sagen, dass wir seit dem 19. Januar, seit der Folge 27, hier in einer Regelmäßigkeit gepodcastet haben, die ungeschlagen ist, auch vorher in den Folgen. Ja, also.
Genau, genau.
Nein,
es wird langsam zur Sucht. Also sag mal, wie viele Podcasts hast du eigentlich hinter dir? Also jetzt nicht nur Open Science Radio, sondern insgesamt. Kannst du das quantifizieren?
Über 100 Folgen auf jeden Fall.
Okay, das ist doch echt eine, das ist doch schon mal ein History. Ne? Wenn man jetzt, also man nennt ja so immer so den Tim Pritlove als Papst, dann bist du ja schon fast so Bischof oder sowas in der Art, ne?
Ja, wobei, also da gibt es auch andere Podcasts, die mit über 1000 Folgen mittlerweile darstellen.
Ja gut, das ist dann Kardinal oder so.
Kann ja.
Wir müssen irgendwie mal hier die Kirchenbegriffe auf Podcasting mappen.
Nein, da kommt schon einiges zusammen. Und wenn man sich so anguckt, wie viele Stunden das tatsächlich sind, die da an Material vorherrschen, und wenn man sich dann ausrechnet, wie viele Stunden an Vorbereitung, Nachbereitung und Pflege das Ganze auch noch frisst, dann merkt man halt auch, wie stark so ein Hobby einen einnimmt, auch wenn man das irgendwie nur alle 2 oder 3 Wochen macht. Aber da geht tatsächlich auch ordentlich Zeit bei drauf. Genau. Aber es lohnt sich jedes Mal, also kann ich immer nur wieder sagen. Und besonders lohnt sich es auch, wenn wir Kommentatoren haben, die uns wissen lassen, dass ihnen etwas gefallen oder auch nicht gefallen hat, oder uns sogar Sachen mitteilen, die uns entgangen sind. Ist immer außerordentlich begrüßenswert. Also auch an der Stelle gern nochmal die Einladung dazu. Lasst uns wissen, was ihr denkt, und versorgt uns mit Informationen jedweder Art.
Genau. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich hätte es noch gar nicht gesagt. Ich habe uns da auch mal bei Wikidata mal reingeschmissen. Du bist jetzt auch eine Note bei Wikidata.
Yay!
Kannst mal gucken. Das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, wir hatten das noch gar nicht diskutiert. Ich bin da, glaube ich, wie bin ich denn nochmal drauf gekommen? Naja, auf jeden Fall, ja, natürlich der Daniel Mietin hat natürlich das eine Projekt, Wikidata for Research, wo ich auch ein bisschen mich reingehängt habe. Aber ich habe dann gesehen, dass auch Tim Pritloff mit dabei ist und dachte, hey, können wir unsere Podcast, also was heißt unser Podcast, also können wir Open Science Radio auch reinpacken, du kannst deine anderen Sachen mit dazu packen. Also du bist nämlich eine Instance of Human und du bist Occupation Podcaster. Wie sinnvoll das auch jetzt sein mag. So, aber den Link zu Open Science Radio habe ich bei dir noch gar nicht gemacht. Wo bin ich denn hier? Das könnte jetzt hier ausarten.
Das Sorry, ist doch das, aber das, auch das, ein schönes Podcast-Projekt. Wir pflegen öffentlich die Wikipedia und Wikidata. Ich finde, das könnte mal jemand umsetzen.
Und nehme es dabei auf. Wo habe ich denn hab ich hier nicht? Ich habe es hier. Habe ich noch gar nicht reingetan. Okay, das ist schon. Ich habe es vor ein paar Wochen gemacht oder so und habe es dann wieder beiseite gelegt. Aber ich denke, da kann man noch einiges machen. Da hat irgendwas anderes was bei mir geändert. Interessant. Okay, muss ich mal nachschauen. Auch bei meinem eigenen Eintrag. Anyway, also das ist kleine Spielerei. Aber ich denke, da kann man dieses Podcast-Universum auch nochmal besser umreißen und hat halt auch den Hintergrund kann man auch viel besser darstellen. Also ich denke, irgendwann, vielleicht gibt's das sogar schon, kann man hier für Personen, dass man irgendwo draufdrückt, dann fällt der CV sozusagen hinten raus. Das wäre eigentlich ganz cool. Und sozusagen die Podcast, wie sagt man das, Podcast-Portfolio oder solche Sachen fallen dann einfach mit einem Mausklick heraus. Also ich denke, mit Wikidata sollte man sich noch stärker beschäftigen und auch irgendwie das Podcasting reinbringen. Also jeder sollte sein kleines Universum da irgendwie oder seine nähere Umgebung irgendwie mal abbilden, dann wird das eine bessere Welt.
Ah ja. War mir entgangen.
Ja, sorry, ich habe da auch nur rumgespielt und ich glaube, ich habe es noch nicht ausreichend ausgebaut. Das war jetzt vielleicht noch gar nicht spruchreif, aber jetzt haben wir es schon hier gebannt und vielleicht kann man das ja noch ausbauen. Naja, gut, okay.
Sehr schön.
Ja. Dann, ja, haben wir es eigentlich wieder, ne?
Genau. Tun wir den Deckel für heute drauf.
Genau. Wir danken allen, die es wieder so lange durchgehalten haben. Wir schauen gar nicht auf die Uhr. Das Zeit spielt keine Rolle.
Ach, das geht noch. Wir, knapp unter zwei Stunden, das ist schon in Ordnung.
Genau. Gut. Okay, dann gab's euch wohl. Matthias war mal wieder super nett. Und dann bis zum nächsten Mal.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen, Konrad. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.